Die Frage ist falsch gestellt. Sie müssen fragen, was geht da im Moment ab?
Cello Solo. Guten Abend miteinander.
Hallo zusammen.
Da ist der Dominik.
Und der Claudio.
Wir begrüßen euch herzlich zu der dritten Ausgabe von Antenne Baldrian. Heute etwas früher als gewohnt. Das hat Termingründe, aber auch Aktualitätsgründe. Wir werden ein brandaktuelles Thema aufgreifen, nämlich eine No-Billag-Initiative und
genau.
Medienzukunft generell.
Ganz Schweiz ist nervös.
Ja, aber seit Wochen. Aber gestern hat sich natürlich auch der Bundesrat geäussert und die Apokalypse ausgerufen. Nein, Spass beiseite, später mehr dazu. Noch ein kleiner Hinweis am Anfang aus Transparenzgründen. Ich bin da nicht so ganz unbefangen bei diesem Thema, weil ich selber als Journalist arbeite, aber nicht bei der SRG. Sondern bei einem privaten Verlag, nämlich bei den NZZ Regionalmedien. Darum können meine Aussagen Spuren von Neid enthalten. Aber du bist gänzlich unbefangen, oder?
Natürlich.
Wie immer. Gut. Die Diskussion ist seit Wochen am Laufen. Sie ist sehr vergiftet, auch gerade auf den sozialen Medien. Also, Twitter hält man kaum mehr aus, es gibt kaum mehr ein anderes Thema in gewissen Kreisen. Ich musste auch schon Leute müssen stummstellen wegen dem, ehrlich gesagt, weil ich es nicht mehr so hören konnte. Weil es sind auch immer die gleichen Argumente und eigentlich auch die gleich blöden Argumente. Und wir probieren da jetzt auch mal so ein bisschen sachlicher einen Ansatz zu wählen. Es hat auch gerade den Tagesanzeiger am Wochenende, ich glaube am Sonntagabend habe ich das gesehen, eine super Übersicht aufgeschaltet mit so ein bisschen Facts and Figures, wie das so neudeutsch heisst.
Alles, was man wissen.
Genau, zu der SRG, so ein bisschen Zahlen, ja, Fakten generell, Statistiken und so. Und es ist eigentlich eine spannende Diskussion. Ich finde, es ist nicht so eindeutig ja oder eindeutig nein in dieser Frage. Darum, wenn wir da mal loslegen. Vielleicht mal als erstes, um was geht es überhaupt bei dieser No-Billag-Initiative? Also was ist der Inhalt? Was neu ist, wäre in der Verfassung, dass der Bund regelmäßig Konzessionen für Radio und Fernsehen würde versteigern. Neu ist auch, dass er keine Radio- und Fernsehstationen darf subventionieren. Und er darf auch selber oder durch Dritte keine Empfangsgebühren mehr erheben. Genau. Was auch noch drin ist, dass der Bund in Friedenszeiten keine eigene Radio- und Fernsehstationen darf betreiben. Aber der wichtigste Punkt ist sicher der mit den Empfangsgebühren. Darum heisst es auch No Billag, die berühmten Billaggebühren, die gleich anders werden heissen, nämlich Serafi-Gebühren, weil das eine neue Firma wird machen.
Mhm.
Aber ja, die Beilage, das ist natürlich ein Reizthema. Da hat jeder seinen Berührungspunkt gehabt, mal in seinem Leben wahrscheinlich. Ist mal der Beilage mal vor der Tür gestanden und wollte wissen, ob man da ein Empfangsgerät daheim hat. Ich habe das immer sehr unangenehm gefunden, ehrlich gesagt. Es hat so ein bisschen Stasi-mässig irgendwie an mir gewirkt, wenn plötzlich irgendjemand geläutet hat und irgendetwas zu dir wollte. Und die Typen sind auch meistens nicht sehr freundlich gewesen, muss ich wirklich sagen.
Gut, dort muss man ja sagen, ist ja eigentlich die Initiative recht gut aufgeleistet oder recht gut benamset.
Genau.
Dass eben genau eigentlich sich an dem aufhängt, wo eben alle Leute nervt. Also nee. Erstens geht es einmal rein um Geld, es geht einfach um das Portemonnaie von Schweizer und Schweizerinnen. Und es geht auch darum, eben, dass das einfach eine mühsame Art ist, Geld einzutreiben. Es ist nicht... Also klar, wenn du mal, wenn du mal angemeldet bist, dann kommt dann halt einfach die Rechnung einmal im Jahr.
Genau.
Aber jeder könnte das Katz-und-Maus spielen, wo der Beilagemensch, wo man schon Angst hat, dass er wieder vor der Tür steht.
Und da muss man so als 25-Jähriger dem irgendwie glaubhaft machen, dass man da überhaupt keinen Laptop daheim hat oder das Telefon, wo mit dem wo man Fernsehen schauen kann oder den Fernseher sowieso. Das ist ja auch etwa das Glaubwürdigste. Aber ja, es war so ein bisschen ein Witz gewesen. Das System wird geändert, es wird eine generelle Gebühr geben für alle. Man kann sich immer noch davon befreien lassen, aber das muss man dann von selber machen. Und generell muss man jeder zahlen, ab 2019, wenn es mir recht ist,
genau.
Wenn das neue Radio- und Fernsehgesetz in Kraft tritt. Mit dem Schritt werden auch die Gebühren sinken. Das wären dann 365 Franken sein. Heute sind es irgendwie 451 Franken irgendetwas. Mhm. Also eine massive Senkung. Was natürlich auch mit der Abstimmung zu tun hat, obwohl das, Frau Leuthard, wo sie das vorgestellt hat, das neue Gebührenmodell natürlich verneint hat. Ich bin dabei gewesen und ich glaube, sie hat natürlich nicht.
Ja, das wird sicher einen Einfluss haben. Plus Unternehmen, die werden ja auch noch dann anders genau. Gebühren zahlen.
Genau. Die werden also grosse Unternehmen werden viel mehr zahlen mhm. als bisher. Das ist auch der Grund, wieso was man sagen kann, eigentlich für Privatpersonen so günstiger machen.
Genau. Also, und auch der Fakt, dass halt auch mehr erfasst sind und zahlen.
Ja, das kommt noch dazu, ja. Gut, jetzt eben gibt es da viele komische Argumente. Also von den Befürwortern heisst es, ja, wieso soll ich etwas zahlen, das ich nicht brauche? Ich meine, das Argument kann man immer bringen. Das könnte man auch bei Schulen bringen, wenn man kein Kind hat. Oder bei Strassen, wenn man sie nicht brauchen will.
Mhm.
Also Autobahnen, wenn man nicht Auto fährt zum Beispiel. Jetzt gibt es natürlich schon den Unterschied, dass das halt nicht über die Steuern eingezogen wird, sondern eben über die Gebühr. Und wenn man sagt, ja, ich schaue gar nie SRF oder ich schaue sehr wenig, ich schaue zum Beispiel nur Fußball-Nazi-Spiele oder Skifahren.
Dann kannst du auch ein Sky-Abo kaufen.
Genau, oder eben, ich habe auch das Argument gehört, Skifahren, das kann ich mir ja auch auf den Österreicher schauen. Das habe ich das Geilste gefunden. Dass die Leute sich nicht mal überlegen, wie das vielleicht finanziert wird, dass das auch irgendein armer Zwangsgebühr beleidigt Österreicher, der muss berappen, ihren Skifahrspass. Aber ja, da gibt es auch noch den politischen Aspekt bei den Befürwortern und den Fans ist, und auch vor allem das Radio werden kritisiert dafür, dass sie zu links sagen. Die Kritik hört man seit Jahren von bürgerlichen Kreisen, vor allem von der SVP.
Mhm.
Ich finde das eine schwierige Diskussion. Es gibt ja Untersuchungen zu diesem Thema. Und dort kommt halt wirklich raus, dass die meisten Journalisten sich so quasi so Mitte links einordnen. Jetzt kann man fragen, also das ist kein SRG-spezifisches Problem, das ist mal das Erste. Also Problem, ist es überhaupt das Problem? Oder ist es halt einfach, oder was war zuerst, das Huhn oder das Ei?
Mhm.
Werden so Leute, die so eingestellt sind, in der Journalist? Oder hat es nur Platz für fertige Journalisten? Oder?
Ja, also ich finde das Argument, das greift also definitiv zu kurz. Es ist sicher ja, es ist ein gängiges Argumentarium von rechts, eben, dass also die böse linke Mainstream-Presse, wo eben gerade beim SRG sowieso immer eine Angriffsfläche hat. Aber ich glaube, das Problem ist eher nicht jetzt unbedingt, dass das links lastig wäre. Also gerade wenn man Zukäufe von gewissen Medienhäusern anschaut, dann kann man auch sagen, ist gerade auch das rechte Spektrum wird eigentlich in dem Sinn eher stärker. Also vielleicht kann man das allgemein nicht so sagen, aber es gibt auch Medienhäuser, die in dem Sinn nicht von rechtslastigen Unternehmern, oder man kann ja auch sagen, dass
von Politiker.
Von Christoph Blocher neue Unternehmen in dem Sinn aufgekauft werden. Ich glaube, das Problem jetzt beim Journalismus ist dann eher einmal, dass vielleicht einfach die Lebensrealität von Journalisten, wo würde ich sagen, mehrheitlich vielleicht aus einem guten Bildungshintergrund haben, sicher nicht allzu schlecht verdienen. Da kann man sicher auch wieder darüber streiten, ob das wahr ist oder nicht.
Kommt drauf an, wo.
Aber ich glaube, das ist eigentlich die grössere Problematik, finde ich, dass halt in dem Sinn Journalisten in dem Sinn in den Medienhäusern einfach mit gewissen Lebensrealitäten gar nicht konfrontiert sind und die halt schlecht auch können abbilden.
Mhm. Aber das ist eigentlich das Problem, das man nicht kann, oder der Umstand, den man nicht kann beseitigen auf eine Art, oder? Das ist halt einfach so.
Ja, man kann ja nicht ich weiß auch nicht, man kann ja jetzt nicht eine Quote einführen, um Realschulabgänger in dem Sinne, wo man jetzt Journalisten sein oder klar, man kann vielleicht probieren, irgendwie die Realitäten abzubilden, aber das geht dann auch in dem Sinne am Problem vorbei.
Mhm. Genau. Was ich vielleicht auch noch zu meiner Arbeit kann sagen, Politiker haben immer das Gefühl, sie kommen zu kurz in den Medien. Das ist wirklich. Die SVP macht das vielleicht sehr laut. Andere wählen da meistens ein bisschen subtilere Weg, vielleicht auch den direkten Weg für die Kritik. Aber die Kritik kommt wirklich von allen Seiten, immer und überall.
Ja, man kann sich auch hier in Luzern zum Beispiel anschauen. Ist das auch ein Problem, das jetzt eher von links mal vielfach portiert wird?
Genau.
Das Lokalblatt, sagen wir, Regierungshörig oder CVP-Neuch.
Ja, sogar SVP-Neuch, hört man da.
Gibt es auch. Ja, genau. Aber ich glaube, die hört man halt die, wo auch etwas, vielleicht nicht etwas zu brüllen haben, aber die am lautesten brüllen, die hört man dann halt.
Man muss natürlich auch dazu sagen, dass gerade bei der SVP die Kritik relativ unverständlich ist für mich, weil sie dominiert seit wahrscheinlich gefühlten 20 Jahren die politische und damit auch auf eine Art die mediale Agenda. Also wenn bei der SVP etwas passiert, dann ist das ein grosses Thema immer und überall.
Mhm.
Genau. Jetzt, die Gegner von dieser Initiative, die legen auch zum Übertreiben. Meiner Meinung nach. Also es gibt wirklich so Argumente wie der Zusammenhalt von der Schweiz sei gefördert, ohne die SRG, sei das Ende von der Demokratie und so Zeugs. Oder wenn es wird der Blocher ein Fernsehen gründen und allen Schweizer das Hirn waschen und auf seine Linie bringen. Das finde ich
von der Schweiz.
Das war genau.
Ein Schlagwort gewesen.
Genau, Berlusconisierung. Das ist auch problematisch, das muss man schon auch sehen. Aber ich finde jetzt gerade so Argumente wie der Zusammenhalt der Schweiz. Also da tut man doch schon sehr, sehr viel in das Unternehmen rein projizieren. Was bringt das Fernsehprogramm für den Zusammenhalt von einem Land? Also ich meine, wir haben ja unsere Sprachregionen, die haben ja unterschiedliche Programme, es gibt ja kaum Überschneidungen. Also ich weiß nicht, wenn du das letzte Mal Westschweizer Fernsehen geschaut hast. Also ich weiß nicht, wenn ich das gemacht habe. Vielleicht mal zum anderen Champions League-Match schauen als auf dem Schweizer. Aber das ist wahrscheinlich auch 15 Jahre her.
Ja, oder im Kommentator nicht müssen
zulassen. Ja, genau.
Nein, ich auch nicht. Und ich muss auch sagen, also auch wenn ich jetzt deutschsprachige SRG-Formate schaue, dann muss ich ehrlich gesagt auch sagen, erfahre ich jetzt nicht dermassen neue Aspekte von der Sprachminderheiten in der Schweiz, wo ich jetzt ein ganz neues Bild würde bekommen, oder wo so die Kohäsion, wie Frau Leuthard gemeint hat, wo ja das Ausmiechen jetzt dermassen stärkt. Also gut, das ist jetzt einfach mal aus persönlicher Erfahrung, aber das kann ich jetzt auch nicht bestätigen. Also das ist fast noch lächerlicher wie das Argument, wo bei der Armee die ganze Zeit portiert wird, wie wichtig die sind für den Zusammenhalt in der Schweiz.
Mhm.
Obwohl man dort eigentlich die andere Sprachminderheit erst richtig davon hassen. Meistens. Also dort das Unverständnis vor allem gefördert wird. Meiner Meinung nach, aber eben, ich meine, jetzt mit der SRG finde ich auch, ist das eigentlich noch absurder. Also der Zusammenhalt, der findet auf ganz anderer Basis statt.
Ja, das glaube ich eben auch. Aber ja, das kann man vielleicht schon problematisieren, der Umstand. Ich meine, ich muss ehrlich gesagt sagen, ich bin ein politisch interessierter Mensch generell, aber ich weiß auch nicht so genau, was in der Westschweiz abgeht. Aber ehrlich gesagt, ich weiß auch nicht, was im Appenzell politisch abgeht. Mhm. Und es interessiert mich auch nicht gross, ehrlich gesagt.
Ja, nein, es ist ja dann, also Lokalpolitik, das muss ich auch nicht, also ich muss ja jetzt auch nicht irgendwie stundenlang pro Tag irgendetwas über lokale Probleme zwischen La Chaux-de-Fonds und Genf irgendwie wissen. Das ist eben genauso wenig, wie ich es zwischen Chur und St. Gallen muss wissen.
Mhm. Ja. Eben, der Zusammenhalt von der Schweiz, du hast schon gesagt, der hat eine andere Basis. Ich weiß auch nicht, ich kann mir da vorstellen, der Wohlstand, oder? Das ist sicher ein grosser Faktor. Also ohne den Wohlstand, keine Ahnung, wie fest der Zusammenhalt noch wäre. Und natürlich auch auf der politischen Ebene, die direkte Demokratie und natürlich schon auch noch so ein bisschen ein Alleinstellungsmerkmal ist von uns gegenüber den Deutschen und von den Welschen gegenüber den Franzosen und von Tessin gegenüber von den Italienern. Das ist also so eine Eigenart. Mhm.
Aber ich finde auch, das sind auch eigentlich alles so Nebenschauplätze, meiner Meinung. Also eben jetzt Landeszusammenhalt und links und rechts und also jetzt politisch gesehen links und rechts und böses links Staatsfernsehen gegen...
Und schwul.
auch noch. Die Armen.
Aber so wird die Diskussion momentan halt größtenteils.
Ja, aber ich meine, im Grunde genommen geht es doch einfach um die Kohle. Also, ich meine, die SRG hat ja mittlerweile Einnahmen, also Gesamteinnahmen von 1,6 Milliarden jetzt 2016. Also Gebühreneinnahmen sind irgendwie 1,2 Milliarden.
1,24.
Das 1,24 Milliarden. Noch ein bisschen mehr. Und, also ja, ich meine, das ist ja eigentlich auch ein Treiber dahinter. Ich meine, das ist einfach ein grosser Geldtopf, wo es auch darum geht, wie wird der verteilt, wer kann da mit profitieren davon. Eben sind das die Privaten, ist das nur ein SRG, also plus natürlich noch, das darf man vielleicht auch mal sagen, es ist ja nicht nur die SRG, die von Beilaggebühren profitieren, es sind noch andere Medienhäuser. Also Medienhäuser.
Das sind eigentlich die konzessionierten Radio- und Fernsehstationen.
Genau.
Und am nächsten Jahr auch noch die Nachrichtenagentur SDA, die 2 Millionen bekommt.
Mhm. Aber eben, also meiner Meinung nach, muss man auch mal ehrlich sein, es geht einfach um einen grossen Geldkuchen und wie der verteilt wird. Und dort, also ich finde auch gewisse Kritiken, wo ja auch schon von anderen Medien an die SRG getragen worden sind, finde ich auch legitim. Und da kann man sicher auch in einem Bundesrat vielleicht auch vorhalten, eben, dass sie eigentlich zu wenig schnell halt aktiv geworden sind. Das ist ja auch immer wieder, so Volksinitiativen sind ja meistens auch ein Symptom von gewisser Tatenlosigkeit in der Politik, dass man dann eigentlich zu dem greift.
Mhm. Ja, und bei dieser Initiative sieht man ja auch schon, dass das auch gewirkt hat. Weil die SRG muss in Zukunft auf etwa 50 Millionen pro Jahr verzichten. Also sie kommt eben nur noch 1,2 Milliarden über. Es wird plafoniert und nur noch die Teuerung angepasst. Das ist sicher auch ein Zeichen in die Richtung von der SRG. Oder? Die müssen eben ein Sparpaket schnüren, das etwa 50 Millionen wird kosten. Das tut natürlich weh, das ist immer noch relativ viel Geld, auch wenn es bei 1,2 Milliarden noch weniger aussieht. Und auch die Gebühren gehen eben, wie schon gesagt, auf 365 Franken aber das ist sicher auch, das wäre wahrscheinlich auch in die Initiative nicht passiert. Also, das ist immer hypothetisch, aber da kann man vielleicht schon sagen, vielleicht hätte es den Druck gebraucht. Oder man muss auch sehen, wie die Gebühren angestiegen sind. Oder die 1,2 Milliarden, das ist immer noch doppelt so viel wie 1990. Und das ist ja noch nicht so wahnsinnig lang her.
Ja, das ist schon. Also es ist recht. Ich finde, die Kritik darf man auch gelten lassen, dass sich der Apparat aufgeblasen hat. Und das ist ja auch nicht anders zu erwarten, finde ich. Ich meine, es ist ein bundesnaher Betrieb. Im Endeffekt funktioniert er wie jeder andere bundesnahe Betrieb. Oder vielleicht auch wie jede andere Behörde, wenn Geld rum ist oder in dem Sinne auch neue Gelder können angezapft oder bewilligt werden, dann bläst sich so ein Konstrukt halt auch auf. Und also das ist ja auch eine Kritik, wo gerade auch andere bundesnahe Betriebe aktuell auch hören, dass sie Marktanteile in privaten wegnehmen oder auch Aktivitäten, also kommerzielle Aktivitäten haben, die eigentlich nicht zu ihrem Kerngeschäft gehören. Bei der SRG ist ja die Kritik auch rum, gerade im Online-Bereich, was die Werbeeinnahmen anbelangt, eben von anderen Medien.
Sie dürfen online keine Werbung machen, aber es ist eigentlich, wir sind in den Privatverlagen halt Nutzerwerbung.
Also, ja.
Das ist dann wieder wiederum werberelevant für,
genau,
für die Privatverlage.
Ja.
Genau. Ja, aber bei der SRG, ja, wenn man um die diskutiert, dann geht es immer auch sehr, sehr schnell ums Programm. Was gefällt einem und was nicht. Ich muss jetzt persönlich sagen, also ich finde 95% relativ unnötig. Ja, 95% ist vielleicht viel. Vielleicht 80-90%. Die SRG geht 39% von ihrem Budget für die Information aus, 23% für die Unterhaltung, das ist aber mit Filmen und Serien und so, 18% für Kultur und Bildung und 13% für Sport, 7% gehen dann noch in Musik und Jugend, was auch immer das heisst, weil Musik ist ja auch entweder Kultur oder Unterhaltung, also das ist ja so ein bisschen undurchsichtig. Aber eben, der Grossteil geht in die Information, das ist sicher auch richtig, oder? Das ist eigentlich so der Hauptauftrag. Ich finde, die 23% der Unterhaltung sind halt schon sehr, sehr, sehr viel. Jetzt muss man einfach sehen, dass mit Abstand die erste Sendung, die auf dem Sender läuft, ist der Tatort. Da kostet irgendwie 2,1 Millionen pro Sendung, glaube ich.
Ja.
Ich finde, ja, das ist so eine Glaubensfrage, oder? Braucht das Land so eigene fiktionale Sendungen, wo quasi auch so ein bisschen das Leben in der Schweiz auf dieser fiktionalen Basis irgendwie so ein bisschen wieder spiegeln. Da gibt es, finde ich, Argumente für und wieder. Oder? Es kommt immer wieder an, bei welcher Form, in welchem Ausmaß. Was man sicher nicht braucht, aus meiner Sicht, sind so Gameshows wie 1 gegen 100 oder was da immer noch gibt, Happy Day und so. Das,
also, das ist aber recht wichtig für den Landeszusammenhalt.
Ja, oder SRF bei den Leuten, irgendwie all die so Judy Hui Schweiz Veranstaltungen, SRF bei den Leuten ist natürlich auch relativ teure Sendung, aber ich finde gerade so Gameshows, das kann ich wirklich auch private Sender machen. Also ich glaube da, wie heisst es, 3 Plus, der Sender, die würden wahrscheinlich auch noch, das Gesicht vielleicht nicht so schön aus und so, und der Moderator würde vielleicht nicht so viel Geld verdienen, aber die würden wahrscheinlich auch noch so etwas können auf die Beine stellen. Ja. Also es hat es ja früher gegeben, TV3 ist schon mal Wer wird Millionär gelaufen mit dem Renner Rindlisbacher. Legendär verschissen. Aber ja, eben, das finde ich halt, das sind wirklich Sachen, die nicht einen öffentlichen Auftrag sind. Obwohl, eben, man muss sagen, die Unterhaltung, die ist in der Verfassung heute verankert. Das ist ein Auftrag von der SRG.
Ja.
Ja. Das steht in der Konzession ist oder im Gesetz, aber es ist auf jeden Fall ist vorgeschrieben, dass sie auch zur Unterhaltung beitreten. Und
offiziell verschriebenes,
ja,
Antidepressivum.
Ja, genau. Nein, das ist wirklich für den Landeszusammenhalt, oder? Das ist so, aber das atmet einfach noch so ein bisschen den Geist vom Vor-Internet-Zeitalter, oder? Dass man irgendwie am Samstagabend irgendwie so in der Familie oder so irgendeine Sendung schaut, oder Wetten, das beste Beispiel, und dann kann man am Montag in der Schule oder beim Arbeiten irgendwie über das reden, was da passiert ist.
Genau. Tatort hat ja schon auch so eine Art, so eine Funktion. Also wir kennen das ja vor allem eher von den Deutschen, dass das
genau, und von Twitter.
Das noch die Funktion. Genau.
Und, aber ich, Aber ich finde, das Argument zählt halt im Internetzeitalter immer weniger. Oder? Es wird ja immer weniger Live-Fernsehen geschaut. Also, mhm. Ich könnte es bei meinem Konsum, ich schaue eigentlich noch gerne so Informationssendungen, Dokumentarfilme, Talkshows und so. Ja. Aber ich schaue die höchst selten live im Fernsehen. Das ist mir. Mhm. Wieso sollte ich auch? Ich kann eine Arena am Samstagnachmittag noch hören, während ich irgendwie abwäschen oder so. Mhm. Oder auch am Sonntag. Das ist, ich habe nicht das Gefühl, ich habe etwas verpasst. Das Einzige, was dort noch ist, ist halt der Sport. Dort wahrscheinlich gibt es noch so die Lagerfeuermomente von früher. Oder?
Gut, was ich halt noch lustig finde, ist, also erstens sowieso, wieso eigentlich die 210 Millionen oder die 13% Sport, ich meine, eigentlich könntest du die auch die Unterhaltung noch reinschieben.
Ja.
Also dann hätten wir etwa ein Verhältnis von Information und Unterhaltung, wo eigentlich etwa gleich gross wäre.
Aber ich sage jetzt auch mal, wenn es etwas gibt, wo der Landeszusammenhalt stärkt, dann sind das Spiele von der Schweizer Fußballnation.
Und der Roger.
Und der Roger, ja genau.
Ja, aber ich meine, ich fange die Diskussion schon an. Ich meine, ich bin jetzt auch einer, wo ich schaue gerne mal ein Fußballmatch, sei es das irgendwie Super League oder mal Champions League oder eben auch gut WM, das ist noch eine andere Geschichte. Oder EM. Das schaut ja sowieso fast jeder gerne. Aber eben, bevor ich dann die Diskussion an, wollte ich jetzt Glanz und Gloria angestrichen haben und genau. Wollte ich jetzt Biathlon nicht mehr im Angebot, weil mich das nicht interessiert. Oder eben nur noch, also was selten das
wäre,
selten das nur noch so à la Filmwochenschau irgendwie, wir lesen einfach die News vor, wir sind nur noch Information und eben nur noch allerhochst stehendsten Journalismus, was der auch immer das wieder heisst. Ja, oder ist das überhaupt denn zu machen in diesen Fernsehformaten? Ich finde zum Beispiel die Tagesschau finde ich für mich, also für meine Informationsbedürfnisse ist das eine völlig unzureichende Informationsquelle.
Ja,
also das 20-minütige von einem Thema zu diesem Hopsen kurz irgendwelche 2 Minuten Einspieler über weiss, irgendein x-beliebiges Thema.
Am Schluss kommt noch irgendeine Ausstellung irgendwo in Brig. Das ist wirklich,
ich habe früher ehrlich gesagt schon lange nicht mehr
gelernt. Ich habe beruflich aber noch die Tagesschau schauen und am Schluss kommt meistens irgendwie so random irgendetwas. Also, ja, egal. Mhm. Aber eben, oder das wäre ja eigentlich so ein bisschen das Ideal. Also, das wäre so, wenn ich das erste Mal so ein bisschen über das nachgedacht habe, habe ich so gedacht, ja, eigentlich wäre es schon geil, wenn es einfach so einen reinen Informationssender gäbe, der 24 Stunden lang eben Nachrichten, Talkshows, Dokumentationen, Reportagen und so senden. Aber das sind natürlich eigentlich meine Bedürfnisse, oder?
Ja,
jemand anderer kann ganz andere Bedürfnisse haben, oder?
Ja, vor allem, die kommen ja auch wieder die Argumentation, ich meine, was hätten die denn für Einschaltquoten?
Ja, das also, sieht man bei Phoenix, wo das irgendwo im tiefen einstelligen Prozentbereich ist, wenn überhaupt. Ich bin mir nicht mal sicher, ob es 1% erreicht. Aber es schaut niemand.
Ja, aber das ist ja dann eigentlich, aber du bist ja gerade voll in dieser Diskussion in, was ist führig, was ist wichtig? Natürlich ist ja eben, und wo nimmt denn ein SRG auch eben genau eigentlich auch Marktanteil in Privaten weg? In dem Sinn halt eben, wo wirkt sie den Markt verzerrend, wenn sie eben Gameshows und
amerikanische Serien einkauft? Ich meine, aber wirklich, dort muss ich wirklich auch sagen, ja. Das ist eigentlich wirklich nicht die Aufgabe von einem öffentlich finanzierten Sender irgendwelche in Hollywood produzierte Serien zu kaufen und da auszustrahlen. Also das kann wirklich, ja, das kann wirklich auch Privatsender machen. Das hat überhaupt nicht mehr mit nationalem Zusammenhalt oder Bildungsauftrag. Das ist gut, eben Unterhaltung kann man sich immer streiten, aber ich finde, die SRG ist halt schon sehr, sehr gross geworden in den letzten Jahren. Mhm. Und das ist ja genau das Problem.
Ja. Aber das Problem ist einfach so, dass die Diskussion ja, also gerade wenn sie eben dann eigentlich radikal zu Ende denkst, dann kommst du, also dann kannst du sie eigentlich schon abschaffen, oder? Weil,
ja.
Also eben, ausser du sagst dann, eben, wir leisten uns einfach einen, eben so einen Informationssender, der wo uns x, y Franken pro Jahr kostet, jeweils. Und ja, vertrauen dem Staatsmedium, wo anscheinend den Unabhängigen uns informiert.
Aber ich finde aus dem Grund den Plafond bei 1,2 Milliarden Gebühreneinnahmen, ich finde den darum auch nicht schlecht, weil das verhindert irgendwie auf eine Art, dass die SRG unbegrenzt wachsen kann, erstes Mal, dass sie sich auch muss einschränken, dass sie muss Prioritäten setzen, dass sie ich meine, ich weiß nicht, wie das einmal gelaufen ist, irgendwie also auf ein Jahr zum Bundesrat gegangen und sagen, du, wir bräuchten eigentlich noch ein bisschen mehr Gebühren und dann gehen auf die Zeit wieder ein bisschen Gebühren nur und so. Mhm. Sondern dass es jetzt eigentlich wirklich so ein bisschen quasi gedeckelt ist. Und 1,2 Milliarden, sind wir ehrlich, das ist verdammt viel Geld. Ich meine, logisch, es sind 4 Sprachregionen, das macht es teuer. Das ist ja auch ein Argument dafür, wieso dass wir europaweit momentan noch die höchsten Gebühren haben. Das wird dann nicht mehr so sein, wenn die Senkung kommt. Das kann man auch auf eine Art nachvollziehen, aber ich finde, es gibt wirklich, auch gerade im Radiobereich zum Beispiel, ich weiss, viele Leute hören gerne DRS 3, aber das ist eigentlich, wenn ich das höre, ich bin kein Radiohörer, ehrlich gesagt, aber wenn ich das mal irgendwo höre, ich höre keinen wirklichen Unterschied zwischen DRS 3 und Radio Pilatus oder Radio Zürichsee oder ich weiss doch auch nicht was. Das ist eigentlich so ein klassisches Formatradio mit Popmusik und ein bisschen lustigen Moderatoren und so.
Ja, das finde ich auch.
Und wieso muss der Staat das machen? Und ich meine, das ist natürlich wirklich das beste Beispiel. Das ist zwar schon über 30 Jahre her, aber das war natürlich eine Reaktion auf die neuen Privatsender, die in den 80er Jahren sind. Da hat das SRF das Gefühl gehabt, oh, jetzt müssen wir das auch machen, sonst gehen diese Hörer weg. Gemacht, oder? Aber das ist doch genau das Problem. Oder? Das ist das Gleiche wie online, wo die SRG das Gefühl hat, wir müssen da so ein wie sagt man dem? So ein Vollangebot quasi machen. Also sie müssen quasi auch texten. Dabei, sie haben ja ihre Videoinhalte, sie haben ihre Radioinhalte, die können sie sich einfach online stellen. Wieso müssen sie noch so ein Newsmedium werden, wie es schon wirklich viele in der Schweiz haben?
Ja, ich finde ja gerade beim Radio gesehen, also das ist ja eigentlich auch so ein bisschen der Konzessionsstreit oder die Konzessionsdiskussion eigentlich auch viel lebendiger. Also beim Fernsehen ist das noch weniger. Ich nehme an, weil halt einfach auch der Marktzugang sicher viel, viel schwieriger ist. Plus hast du halt auch noch viel, viel grössere Fixkosten beim Fernsehen, wo es halt generell auch schwierig ist. Ich meine, wie viel jetzt, aber du kannst ja dann sowieso nur das deutsch-schweizer Publikum zum Beispiel abfahren, wo, was sind das etwa? 6 Millionen? 6 Millionen?
Etwa 5 oder so?
Etwa 5. Ja, es ist halt einfach ein kleiner Markt.
Ja, genau.
Und Radio, eben, das kann man recht low-budget mal anfangen.
Ja, natürlich nicht auf dem Niveau, wie das DRS das macht. Oder?
Mit nein, das ihren, schon nicht.
Aber Korrespondenten und so. Und das ist auch ist wirklich etwas Wertvolles. Das ist für mich etwas Wertvolles. Aber ja, da finde ich, kann man das schon ein bisschen objektivieren. Oder? Das, ich finde, es ist etwas anderes, wenn dass die DRS 1 irgendwie noch genug Geld zur Verfügung hat, um eben ein relativ enges Korrespondentennetz auf der Welt aufrechtzuerhalten und da so wirklich gute Sendungen zu machen. Das machen sie auch meiner Meinung nach. Ich finde die Sendungen wirklich sehr gut. Aber ich kann nicht verstehen, wieso was man ein DRS 3 noch machen muss. Ein DRS 2 kann ich noch nicht verstehen. Das ist wieder etwas Nischiges, was es nicht gibt, was niemand anders macht. Ja, es ist wirklich schwierig.
Lesen eigentlich auch nur. Lesen. Losen. Losen auch nur 2 und 4. 4 wird auch nur geschnarrt.
Ja, das ist eben angenehm.
Keine störende Musik.
Ja, die DRS 1 kommen eigentlich noch so geile Oldies. Das finde ich auch noch lustig.
Und da gibt es ja noch Musikwellen.
Musikwellen.
Und Virus. Gibt es auch noch.
Ja, Virus braucht es auch. Es gibt ja kein 3-fach, kein Kanal K und so. Darum braucht es unbedingt noch das Virus.
Etwas für die Jungen,
ja,
die auch keine Sau hören. Ich glaube, die haben irgendwie... Ja, ich weiß es nicht mehr.
Ja, zu den,
ein paar tausend Hörer.
Zum Durchschnittsalter der Zuschauer hat er mir auch noch etwas aufgeschrieben. Das finde ich relativ erschreckt. Aber ja, bleiben wir mal bei dieser Programmkritik. Also weißt, Sport. Eben, Sport ist etwas Einzige, das ich noch live schaue. Aber ich finde auch dort, wieso sollte das die Öffentlichkeit zahlen? Ich meine, das interessiert ja lange nicht die Mehrheit.
Nein, also es ist auch eigentlich etwas, also es ist auch etwas völlig Gefühliges.
Ja, wieso sollte nicht einfach jeder irgendwie, es gibt ja die Angebote. Ich kann ja die selber teilweise abonnieren, Bundesliga zum Beispiel. Mhm. Ich habe 20 Stutz im Monat, dann kann ich Bundesliga anschauen. Mhm. Und wenn ich das will, dann kann ich das zahlen.
Vielleicht ist es wichtig für Volksgesundheit, da vielleicht die Leute
athletische Körper zu bringen, würde ich dachten.
Ja, vielleicht können die Leute dann auch von Langläufeln, wenn Dario Colonia wieder mal den Skiathlon gewinnt.
Ja, oder aber weißt du, das finde ich wiederum...
Tennis spielen, weil der Roger
das finde ich
wieder 300. Grand Slam gewonnen hat, oder was auch immer.
Und das finde ich einfach etwas anderes. Das ist auch wieder so die Frage, was können die Privaten machen und was nicht. Und ich meine, logisch, ein Fußball-WM, das würde jeder machen. Also, wenn er das genügend Geld dazu hat. Mhm. Und Fußball-WM hast du auch die Möglichkeit, das zu konsumieren. Aber irgendein hure Swiss Cup im Kunstturnen, das überträgt einfach kein Privatsender. Dort macht es wieder aus meiner Sicht viel mehr Sinn, als das ein SRG macht. Weil sonst kommt der Sport nicht vor, oder? Ja. Früher, ich kann mich noch erinnern, früher ist im Sport aktuell immer so, dass Radball kam. So Turner, da gibt es so ein paar Urnerhelden. Das wäre eigentlich so ein Sport, wo du nie etwas davon würdest hören. Oder? Mhm. Und wir sind ja bekanntlich grosse Sportfreunde, gerade auch Randsportarten, wie wir schon hören können.
Ja, wir haben ja den Service eigentlich auch vor.
Service Bühling. Ohne Gebühren, ohne Zwangsgebühren. Noch nicht, gleich. Gut. Mhm. Was auch immer wieder die Diskussion steht, sind so die vielen Sender bei den Sprachregionen. Ich habe jetzt die Zahlen gerade nicht parat, wie viele Tessiner haben, aber die haben, glaube ich, auch etwa...
Sicher zwei, oder? Also, jetzt Fernsehsender, meinst du?
Ja, und Radio. Auch mehrere Radiosender.
Radio haben es drei, sicher.
Ja. Fernsehen haben es auch zwei.
Also, das Rette 1 bis 3. Mhm. Und? Fernsehen haben es zwei, ja. Mhm.
Kann man sich auch fragen, braucht die zwei Fernseher? Kann man sich auch fragen, wäre es fies denen gegenüber, wenn es nicht zwei Fernseher hat? Also, es ist halt, das ist halt wirklich pro Kopf wahrscheinlich das teuerste Fernseher der Welt. Das Tessiner Fernseher.
Ich habe gerade gelesen, dass anscheinend, also nur das Tessiner müssten anscheinend 2300 Stutz pro Jahr zahlen, pro Kopf.
Ja,
los. Um das abbilden in dem Sinn.
Warte, wir werden gerade gestört.
Es gibt, glaube ich, Futter.
Gibt es Futter?
Essen, Kinder! Es gibt Rösti mit Zwiebelsauce und Bratwurst!
Juhu! Wir müssen schnell Pause machen. Bis gerade.
Let me tell you something you already know. The world ain't all sunshine and rainbows. It's a very mean and nasty place, and I don't care how tough you are, it will beat you to your knees and keep you there permanently if you let it. You, me, or nobody is going to hit as hard as life. But it ain't about how hard you hit. It's about how hard you can get hit and keep moving forward. How much you can take and keep moving forward. That's how winning is done. Now, if you know what you're worth, then go out and get what you're worth. But you got to be willing to take the hits and not pointing fingers saying you ain't where you want to be because of him or her or anybody. Cowards do that and that ain't you.
Willkommen zurück bei Antenne Baldrian. Sorry für das kleine Päuschen, aber wir haben uns schnell müssen stärken und es war sehr fein gewesen. Danke, Mama Hiller. Gut, wo sind wir stecken geblieben? Wir sind glaube ich vorher beim italienischen Fernsehen gewesen. Nicht italienische, italienischsprachige in der Schweiz natürlich.
Die Kästen.
Und ich habe es natürlich gerade in Frage gestellt, fies wie ich bin, aber... Ja, ich weiß auch nicht. Die Schweiz ist ein Reichsland. Da sollen halt die Tessiner zwei Fernseher haben, wenn sie Freude daran haben. An dem gehen wir nicht zu Grund. Aber ja.
Ja, auch kein Problem mit dem.
Ja, wir können natürlich auch noch über das romanische Fernsehen reden. Die haben ja nicht eine eigene Station, soviel ich weiß, sondern das wird eigentlich irgendwie auf dem Info und auf dem Eis etwa mal übertragen.
Ja, auf dem Eis gibt es immer.
Kontrast, so wie das heisst. Mhm. Mit feinsten Untertiteln.
Genau.
Finde ich aber schon noch interessant, so, wenn irgendwelche Subventionsempfänger porträtiert werden auf dem Berg, auch mit ihren Geissen.
Die Untertitel kommen sogar, wenn sie Deutsch reden.
Genau. Ja, für die, die nur Romanisch können, ist das schon noch wichtig.
Mhm.
Gibt es echt so Menschen? Ich glaube nicht. Mhm. Egal.
Vielleicht noch ganz alte.
Genau, ganz alte. Das ist gerade das richtige Stichwort. Und zwar bei dieser Tagesanzeigeraufstellung gibt es eine ganz schöne Grafik und die nennt sich das Durchschnittsalter ausgewählter SRF1-Sendungen 2016. Und das ist eigentlich ja, schon noch erschreckend, wenn man das so sich anschaut. Da wird das Durchschnittsalter von der Schweizer Bevölkerung mit 42 Jahren gegeben. Und die einzige Sendung, die es unter den Schnitt schafft, ist Gute Nachtgeschichte aus nachvollziehbaren Gründen. Dort ist das Durchschnittsalter aber auch bei 40,4 Jahren. Da macht es gerade einen Gump auf fast 50 beim ESC. Das Durchschnittsalter der SRF-Zuschauer ist 60,8. Also das ist wirklich sehr, sehr alt, finde ich. 60,8, also fast 61.
Ja, das ist schon fast pensioniert.
Ja, das ist eben fast schon pensioniert. Und also, natürlich, man kann sich vorstellen, ich habe die Sendung noch nie gehört, ehrlich gesagt, die das höchste Durchschnittsalter hat, mit 69. Wahrscheinlich etwas in die Richtung. Das heisst, mit Pauken und Trompeten. Und der Samstagsgasse steht da ganz vorne dabei. Presse-TV, lustigerweise, das sind so die... was gibt es jetzt da für, ich glaube, Pasta-Zeitung-Standpunkt, NZZ-Standpunkt und Bilanz-Standpunkt. Ich glaube, das sind etwa alle. Meteo auch fast auf 70 oben. Auch interessant.
Wir ja. Haben ja die Apps für das.
Genau, Apps, über das können wir natürlich auch noch reden. Das ist auch ein schwieriges Thema, wo sich viele private Anbieter, finde ich, auch zu Recht aufregen. Zum Beispiel gerade so die Wetter-Apps, wo das SRF viel mehr Möglichkeiten hat, viel mehr Zugang zu, also auch in-house halt, viel mehr Ressourcen, um so etwas zu programmieren, als jetzt private Anbieter, die es in diesem Bereich auch gibt, aber die halt durch das einfach auch ein bisschen aus dem Markt verdrängt werden. Das Gleiche gilt natürlich auch bei Sport-Apps, wo das SRF auch eine eigene hat. Ja.
Gut, ich meine, der Vorteil, aber du kannst ja dann darüber diskutieren, was für Dienstleistungen dürfen sie anbieten und welche nicht. Eigentlich hast du dann die Marktverzerrung, wirst du ja immer haben, mit einem gebührenfinanzierten Fernsehen oder Radio. Oder der Wettbewerbsvorteil.
Ja, die Frage ist eigentlich, muss der gebührenfinanzierte Player jede Nische vordringen, die er vordringen kann. Muss er alles machen, was er machen kann. Und da ist meine Meinung, nein, muss er nicht.
Oder ja, da sind wir über der gleichen Diskussion, was für Dienstleistungen werden angeboten. Genau. Und was ist Kernkompetenz. Noch zu diesen Alterszahlen da. Wie wird das überhaupt erhoben? Gut, das weißt du ja gar nicht direkt.
Ja, das steht da nie, aber ich kann mir vorstellen...
Also befragt man da Leute? Was schauen die?
Ja, das ist eine Möglichkeit, oder? Man kann die Leute befragen. Man kann natürlich das Gleiche machen über die Einschaltquote. Ausgewählte Haushalte und das extrapolieren. Aber wie es dort Methode genau ist, weiß ich nicht, aber das sind SRF-Zahlen.
Ja, also Ding gut nachgeschichtliche Hörer und Hörerinnen, die kannst du schlecht befragen auch.
Stimmt.
Also die Mamis und Papis kannst du befragen.
Stimmt.
Mit wie vielen Kindern schaust du das Gute Nachtgeschichtel?
Ja, genau. Und wie alt sind die? Übrigens, der Alte wird durchschnittlich von einem 62,3-Jährigen oder einem 62,3-Jährigen geschaut. Ja.
Das ist der Name des Programms.
Genau. Ja, was gibt es noch für Aspekte? Es gibt natürlich auch noch den Quotenaspekt. Da ist das SRF im Fernsehen, warte, jetzt ist es die Chart, weit unter den ausländischen Sender. Also SRF 1 hat etwa 19% Marktanteil, SRF 2 10%. Info nur 2% und die Auslandssender haben 61%. Mhm. Und Schweizer Privatsender sind bei 8%. Beim Radio haben sie viel höheren Marktanteil. Das Eis hat dort 30,3% Marktanteil und die ist 16,1%. Mhm. Finde ich auch noch spannend, dass eigentlich in der Schweiz viel mehr ausländisches Fernsehen konsumiert wird, obwohl das SRF 1 ist ja so viel Identität stiftet. Sind wir da zu wenig dankbar?
Ja, vielleicht. Also das sind ja auch vor allem deutsche Sender, oder?
Ich nehme es an, ja. Die Frage ist wieder, was die für Sender sind. Ob das öffentlich-rechtliche sind oder private.
Ja, Gefühl RTL und...
ACTV, genau. Frauentausch und... Gerichtsshows gibt es ja nicht mehr. Ja, Dschungelcamp, ja. Wahnsinn. Jo, was ich mir auch noch eine Frage gestellt habe, eben das 24 Stunden Vorprogramm, ob das noch zeitgemäss ist. Wahrscheinlich zur Zeit schon noch. Aber ich finde, in Zukunft, so in 20, 30 Jahren, kann man sich das schon mal überlegen, braucht es das überhaupt noch, oder tut man irgendwelche Sendungen produzieren und die ins Netz stellen. Mhm. Weil sowieso so Fernsehen geschaut werden. Man kann ja immer noch Sachen livestreamen, wie zum Beispiel der WM-Finale 2022, Schweiz gegen Polen. Ja.
Ja, man sieht ja generell, dass eigentlich das Medien, das Konsumverhalten sich halt ändert. Also die, aber die Durchschnittszahlen, von der, also der Altersdurchschnitt, das ist ja ein Indikator von dem. Ein anderer ist ja auch aufgekommen von der ganzen Video-on-Demand-Angebot. Oder eben, dass man das Ganze auch halt online dann schaut, wenn man Zeit hat. Mhm. Also mir käme es auch nicht mehr in Sinn, auf die halbe Achte zu warten, eben zum Tagesschau zu schauen. Ja. Weil das schaue ich, die ziehe ich mir dann das ein, wenn ich will, und auch die Inhalte, die ich vielleicht will, sehe, wenn ich wieder einmal einen Tagesschaubericht will, über irgendein Thema sehe.
Ausser ist natürlich ein mega außergewöhnliches Ereignis wie irgendwie 9/11 oder so.
Sind ja sowieso alle live zugeschaltet. Ja, dann hat es ja wieder die Aktualität.
Ja, also ich denke, eben, der Druck auf die SRG wird in dem Sinn nicht abnehmen. Auch in Zukunft nicht. Eben, wenn man jetzt gerade die Altersstruktur anschaut, muss man echt davon ausgehen, dass irgendwann der Marktanteil noch kleiner wird. Gerade wenn man noch Internetzahlen reinrechnen würde, was natürlich sehr, sehr schwierig ist. Was natürlich auch sehr interessant wäre, zu schauen, wie fest werden die Video-on-Demand-Angebote von der SRG genutzt. Das wüsste jetzt nicht, ob man das nachschauen könnte, in welchem Verhältnis die Zahlen stehen. Wahrscheinlich ist es schon so, dass das klassische Fernsehen an den Grossteil der SRF-Konsumenten oder SRG-Konsumenten generell.
Also die SRG-Eigenproduktionen, meinst
du? Nein, ich meine über klassische Empfänger wie Radio und Fernsehen. Und nicht über Laptop oder Podcast beim Radio. Mhm. Ja, wir haben es schon mal ein bisschen angetönt. Ich finde halt, aber eben, das ist vielleicht auch meine Schurni-Sicht, dass die SRG halt schon auch Fehler gemacht hat in der Vergangenheit. Sie ist so ein bisschen grössenwahnsinnig geworden. Eben gerade online haben wir schon angesprochen mit dem quasi Vollangebot, das sie dort aufgezogen haben. Das hat natürlich auch dazu beigetragen, dass die Stimmung in der übrigen Presse in der SRG nicht sehr wohlwollend ist. Was auch aus verständlichen Gründen, weil das sind halt Marktanteile, die weggehen. Die SRG argumentiert ja da immer, dass gerade im Bereich Werbung die grossen Konkurrenten Google und Facebook sind von den Verlagen und nicht die SRG. Das stimmt natürlich schon, aber es hilft den Verlagen natürlich auch nicht, wenn die SRG einen Leser von der Seite wegnimmt. Oder? Das ist eigentlich ein dummes Argument. Was soll das heissen? Müssen wir uns alle unter dem Dach von der SRG zusammentun und die grossen bösen amerikanischen Firmen bekämpfen? Das ist auch völlig illusorisch und völlig dumm. Also.
Ja, ich finde, die Kritik darf es ja also gerade von Marktkonkurrenten geben. Das ist ja auch legitim.
Ja, Gerade auch, wenn es ein öffentlich finanzierter Konkurrent ist, das ist natürlich ein sehr gravierender Unterschied. Oder?
Und ich meine, die Diskussion an und für sich finde ich auch, die ist auch richtig, die ist auch gut. Also man soll ja auch darüber diskutieren, wo der Umfang dann anfängt und wo er aufhört, was das soll bieten, also als Servicepublik.
Was auch für sehr viel Kritik gesorgt hat, ist, dass Admeira, so ein Marketing-Joint-Venture zwischen SRG, Swisscom und Ringier, die haben sich jetzt auch gerade kürzlich noch zu 15% an der NZ-Vermarktungsfirma Audienz beteiligt. Das ist auch wieder so ein Mischmasch zwischen privat. Ich meine, Swisscom ist auch quasi noch ein Halbstaatsunternehmen, oder?
Dort hat es auch Klagen gegeben, oder?
Ja, genau. Ja, das, eben, so Sachen helfen natürlich nicht, quasi eine positive Grundstimmung zu erzeugen für die SRG. Ich kann vielleicht aus persönlicher Erfahrung auch noch sagen, dass man halt manchmal wirklich auch ein bisschen neidisch ist, wenn man an einer grossen Pressekonferenz ist und so und sieht, mit was die SRG da auffahrt und man so ein bisschen an die eigenen Ressourcen denkt, die man zur Verfügung hat. Also das sind Gräben, die sich da auftun. Also ich habe gehört, ich weiß nicht, ob das so stimmt, aber ich habe gehört, dass in Deutschland mit 30 Leuten vor Ort waren an den Wahlen. Und das finde ich schon relativ stolz, eine stolze Zahl. Also, und bei Bundesratswahlen sind das hunderte SRG-Mitarbeiter, die dort rumhauseln. Also das ist eben im Medienzentrum vom Bundeshaus. Besetzt die zwei Stück, die SRG-Redaktion, während andere Zeitungen irgendwie so ein kleines Kämmerli haben.
Zwei Pult.
Ja, und an der Peak also habe ich das Gefühl, es sind mehr SRG-Journalisten als sonst irgendwelche. Also das Lustigste, was ich gesehen habe, ist, das war wirklich grandios, wo der Aschi im Bundeshaus auftreten ist und wo er als Fraktionschef gewählt wurde, der hat so ein Deutsch-Schweizer SRG-Mitarbeiter mit dem ein Interview gemacht. Und eben, er war eigentlich so ein italienischsprachiger Kollege, wo die ganze Zeit sein eigenes Mikrofon, der andere hat auch noch das Mikrofon gehabt, und der hat so parallel immer sein Mikrofon mitgeführt zum Reporter und zum Aschi. Da stellt man sich schon die Frage, muss man jetzt den Sinder noch in den schicken, oder hätte die Schweizer ihm nicht eben die Spur irgendwie nachher zuschicken? Also wirklich, müssen die Zeugte das machen? Ja, das habe ich wirklich unglaublich gefunden.
Also durchlässig sollten die,
ja, genau,
die Sprachgrenzen der Rosi,
ja,
im genau gleichen Haus.
Jo, eben, das ist natürlich auch wieder etwas, was zu einer negativen Grundstimmung führt in den privaten Medien gegenüber von der SRG. Gleichzeitig bin ich aber schon überzeugt, dass es Sachen gibt, die die SRG macht, die gut sind, die Private nicht machen können, eben gerade aufgrund von der Grösse des jeweiligen sprachregionalen Märkten. Also auch Deutschschweiz ist eigentlich zu klein, um wirklich ein gutes Fernsehen auf die Beine zu stellen. Das hat man ja auch gesehen, wo der Roger Schaminski da in den 90er Jahren probiert hat, mit Tele24 nationale private Konkurrenz zu etablieren. Ich meine, das ist nicht schlecht gemacht und so. Es hat auch gute Sachen gehabt. Gut, der Schaminski, der weiß schon ein bisschen, wie es geht. Aber man hat halt schon gemerkt, dass ja, die Ressourcen extrem begrenzt sind. Es ist auch nicht lange gut gegangen. Oder? Nach ein paar Jahren ist der Sender wieder quasi zurückregionalisiert worden. Nachdem er verkauft worden ist.
Ja, ich finde, aber die ganze Diskussion von wo hört der Servicepublik auf, wo fängt die Marktverzerrung an, finde ich, ist dann halt auch noch schwierig, oder auch jetzt politisch schwierig, die Diskussion dann wie vorauszuahnen. Ich finde, die kannst halt auch nur, also gerade in der heutigen Zeit, man kann ja auch politisch fast nur reagieren, wenn man eigentlich den ganzen Journalismus im Moment anschaut. Also dort wissen ja nicht einmal die grossen Verlagshäuser, die privaten, wie sie in dem Sinn auf neue Herausforderungen sollen reagieren. Die ganze Diskussion Online-Journalismus, die ganze Diskussion über Werbeeinnahmen oder dann halt bei den Zeitungen auch Annonceneinnahmen, die rückgängig sind. Und dann ja auch, aber das ist ja auch ein SRG sowieso in dem Konfliktfeld von, aber bist jetzt modern, gehst jetzt da mit den Trends, mit der Gefahr dann halt wieder eben, dass du ja eigentlich wieder in Gärtchen reintappst von privaten Hankerum. Ich nehme an, die Kritik werden halt die anderen, dass das irgendwie so ein verstaubtes 80er-Jahr-Fernsehen wäre, wenn man mit denen nicht mitgehen würde. Also, ich glaube, dort ist eigentlich wie so die politische Auseinandersetzung oder Diskussion, finde ich, fast noch wichtiger, wo jetzt wird folgen oder also hoffentlich folgt.
Mhm. Ja, aber ich muss es jetzt halt schon sagen, ich erwarte eigentlich von einem gebührenfinanzierten Medienplayer auch eine gewisse Zurückhaltung bei gewissen Fragen. Gerade eben, was online angeht, was die Vermarktungssachen angehen und so. Da erwarte ich einfach auch, dass man ein bisschen zurückhaltend ist, auch ein bisschen demütig, auch ein bisschen abwartend vielleicht auch, weil sie sind ja nicht die, die ums Verrecken auf neue Einnahmequellen angewiesen sind. Mhm. Weil sie haben ja ihren Gebührenstock,
ja,
der quasi zugesichert ist.
Mhm.
Also da sind die Verleger schon noch in einer anderen Situation. Das ist ja teilweise dramatisch, was da passiert. Ich komme ja das mit über am eigenen Leib. Ich meine, die Inserateinnahmen, das ist krass. Das ist im zweistelligen Prozentbereich, wo das jedes Jahr zurückgeht. Oder? Mhm. Also wenn man das so extrapoliert, ist in ein paar Jahren einfach nichts mehr um.
Mhm.
Und das andere sind natürlich auch rückgehende Abonnentenzahl. Das ist überall auch ein Problem. Jetzt so im Regionalmedienbereich, wo ich mich bewege, ist das relativ schleichend. Es sieht anders aus bei zum Beispiel im Blick. Ist das also krass, die haben vor irgendwie, keine Ahnung. Nein, ich will keine falsche Zahlen sagen, aber das ist dramatisch, auch im zweistelligen Prozentbereich. Seit Jahren, so bei uns geht das an, so, keine Ahnung, so ein paar Prozent, aber innerhalb von 2-3 Jahren. Also, das ist wirklich so, aber es geht halt immer stetig. Aber ein Grund ist natürlich, dass die Leser auch wegsterben. Mhm. Oder die Leute, die ihre Zeitung haben, aus der Region, die klassisch immer ein Abo abschließen, weil sie echt Zeitung daheim haben.
Mhm.
Und ich merke halt einfach, dass wieso kein Rezept dagegen gibt, weil gerade Leute so ein bisschen in unserem Alter, so um 30 herum, die haben nicht mehr das Bedürfnis, unbedingt die Tageszeitung daheim zu haben. Das habe ja nicht einmal ich,
mhm,
die selber bei einer Zeitung arbeite.
Also, wir haben sie auch gerade abgestellt.
Eben, ja. Und es könnte wirklich niemand, wo das hat, so in meinem Kollegenkreis.
Ja, also gut, wir haben ja, gut, das ist jetzt wieder, driften wir natürlich jetzt ein bisschen ab, oder in die nächste Diskussion in dem Sinn. Du kannst natürlich generell darüber streiten, eben ist das noch zeitgemäss, mehrere Kilo Altpapier pro Monat anzuhäufen, zum Information zu haben, die du heutzutage vielleicht in deiner Hosentasche hast, sozusagen zur Verfügung. Oder ist das einfach noch aber nur noch Wellness in dem Sinn, nur noch so ein Liebhaberobjekt, eine Zeitung in den Händen zu haben?
Also aus Verlagssicht ist es natürlich überhaupt nicht so, weil der Umsatzanteil bringt immer noch massiv höher ist, und zwar wahrscheinlich noch bei allen Verlagshäusern in der Schweiz als online.
Mhm.
Weil online verdienst du einfach Geld. Es gibt in der Schweiz kein Medium, das rein mit ihrem Online-Medienangebot Geld verdient. Ich meine, die Media verdient online schon Geld über ihre Jobportale und solche Sachen, Ringe auch.
Mhm.
Aber einfach so über dein Medienprodukt selbst verdienst du online kein Geld. Das ist alles ein Problem. Darum druckst du noch Zeit. Ich meine, wenn es umgekehrt wäre, würdest du lange Zeit mehr drucken.
Mhm.
Für was? Das kostet das ist so teuer, Zeit gedruckt. Also das Druck ist teuer, aber auch das Teilen ist mega teuer. Das Produzieren ist auch viel teurer, du brauchst viel mehr Leute als für online. Ja, aber das funktioniert halt nicht. Oder? Man kann quasi die Anteile, die man ins Online verliert, die kann man eigentlich nicht monetarisieren, und das ist halt das Problem.
Mhm.
Und das hat auch wieder verschiedene Gründe. Verlegen, aber das ist nicht nur ein Schweizer Problem. Deutschland hat genau das gleiche Problem. Eigentlich hat man weltweit das gleiche Problem, dass einfach, wo das Internet kam, hat man gedacht, oh, voll geil. Und wir können auch alles glatt einstellen. Dann erreichen wir überall Leute, neue Leute, neue Kunden und so.
Ja, ja, das war schon auch schon ein bisschen die Fehlinterpretation. Dass halt, in dem Sinn, der mehr oder die Ausweitung von der Erreichbarkeit oder sozusagen die Ausweitung von der Leserschaft eigentlich gar nicht umzumünzen ist
in
Umsätze.
Nee. Ja, das war eine fatale Fehlanlage. Aber der Fehler machen immer wieder neu, dass sie gratis ihr Zeug einstellen, in der Hoffnung, ja, man tut die Reichweite erhöhen und irgendwann ist wieder Geld verlangen. Aber ich habe das Gefühl, ich bin noch nie in so einem Prozess involviert und so, aber also, wie ich das so ein bisschen auf Fossen kann beobachten, wenn die Paywalls mal abgegangen sind, die sind sehr schnell wieder gelockert worden. Und das kann eigentlich fast noch mehr Grund haben, weil die Klickzahlen massiv in den Keller gegangen sind, sobald man wieder irgendwo Geld verlangt hat online.
Gut, also, da kann man sich ja fragen, eben, ob man sozusagen einfach eine Entwicklung verpennt hat oder ob man sich einfach sein eigenes Grab schaufelt oder geschaufelt hat mit dieser Taktik.
Ja, es ist halt,
also ich habe eher das Gefühl, dass man halt dass man eher die Entwicklung also verschläft. Ja, ich habe das Gefühl, dass ja die anderen Player, wo jetzt, also der Gratis-Content, wo du jetzt heute im Internet hast, den hättest du auch wenn sich jetzt irgendwie alle Zeitungshäuser gegen das gestemmt hätten. Also du hast ja sowieso neue Player, die das ja auch
zu viel stellen. Woher haben die Informationen?
Ja, auch vielfach von Medien, ja.
Ja, nur von Medien. Woher hat Facebook im News-Angebot? Das sind alles verlinkte.
Also ja gut, die produzieren ja in dem Sinne auch nichts. Ja. Du kannst ja auch andere Medien in dem Sinne recyceln und dann das gratis sozusagen
ja,
zur Verfügung stellen.
Nein, das ist
und das dann halt irgendwie werbebasiert.
Aber das Problem ist ja, dass Facebook oder auch Apple News und so shit, die machen das im Einverständnis mit Medienunternehmen. Die geben das gratis, weil sie das Gefühl haben, oh geil, ja, da kommen noch ein bisschen mehr Klicks über Facebook und so. Mhm.
Also ja, das ist sicher ein Fehler. Ja,
das macht man immer noch.
Überhaupt. Also ja, das, ich glaube, das ist auch nicht mehr zurückzuschrauben. Also,
das hat schon verpennt.
Entweder kannst du die ganze von dem verabschieden, aber dann hast du auch ein Problem.
Mhm. Ja, die Frage ist halt, oder man kann ja generell mal die Frage stellen, braucht es überhaupt Journalismus in der Form, wie man das jetzt vielleicht in den letzten 200 Jahren könnte, oder so, das Verlagsorganisierten und so, die relativ grossen Redaktionen, die da irgendwie so eine Vollzeitung machen und daraus mehr oder weniger interessante Nachrichten destillieren. Braucht es die Formen oder gibt es auch andere Formen, die das irgendwann schwert ablösen?
Ja, ich glaube, es braucht. Also, es ist eine schwierige Frage, ob es braucht. Ich glaube, es braucht in dem Sinn, dass es einfach sehr wertvoll ist. Also, ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass. Also, dass da Gesellschaften in dem Sinne gerade zerbrechen oder die Demokratie zerbricht in unseren demokratischen Ländern wegen dem. Aber ich finde, der Mehrwert ist, also, oder vielleicht findest du das auch erst raus oder merkst das auch erst, wenn es dann eben nicht mehr gibt. Wie viel wert das ist, dass du halt eben in dem Sinne noch institutionalisierten Journalismus hast, wo du ganze Verlage hast, wo du auch eine redaktionelle Arbeit hast, wo Neuigkeiten für den Leser auch einordnet oder das mal vorwegnimmt, überhaupt ja, Fragen wie relevant auch einordnet, was jetzt relevant ist. Also dann kann man, das ist dann vielleicht wieder die nächste Diskussion, ob man sich dort dann auch ein bisschen sein eigenes Grab schaufelt, wenn man die ganzen Online-Redaktionsprodukte anschaut, auch von vielen, sagen wir jetzt mal, namhaften Zeitungen, wo der Online-Content einfach wirklich zum Brüllen ist.
Nee. Spiegel zum Beispiel.
Nur noch um irgendwelche blöden YouTube-Hypes und was für Scheissdreck.
Ja, das ist also so das Fatale, oder? Ich bin überzeugt, dass zu dem Journalismus nicht nur schlecht, aber es tut ihm sicher auch nicht nur gut, dass er mittlerweile kann messen kann, was wird gelesen und was nicht. Mhm. Weil das setzt einfach wirklich aus meiner Sicht die falschen Anreize. Was gelesen wird, sind all die Titelgeschichten, sind all die Unfallgeschichten, sind all die Krimi-Geschichten, Skandalgeschichten, das ist das, was gelesen wird. Und das ist echt, das trägt auch sehr viel bei zu der Boulevardisierung, wie man das nennt, von sogenannten Qualitätsmedien, was auch immer das so heisst. Aber von Medien, die früher vielleicht auch noch ein bisschen Wert darauf gelegt haben, haben die Relevanzdiskussion auch noch geführt haben, oder? Mhm. Heute wird viel mehr Diskussion geführt, was wird gelesen.
Ja, aber ich finde dort machen auch wirklich viele, gerade Verlagshäuser, auch einfach völlige Fehlüberlegungen. Das ist nicht ein Interview, das ist einfach ein Bericht von Mark Walder, dem CEO von Ringier, wo da auch in so einem Essay beschreibt, wie er irgendeiner Konferenz in Amerika war. Da ist dann irgendwie total begeistert heimgekommen von denen, wie die Amerikaner das machen. Und lässt sich dann da aus, wie man das eigentlich machen soll. Da ja die eigentlich viel weiter sind wie wir in Europa. Und eben von der... Wenn wir reden da zum Beispiel über die Individualisierung von der ganzen Content-Geschichte. Ich meine, eigentlich ist das genau das, was ja Google, Facebook macht. Yeah. Aber und nimmt dann da auch noch als gutes Beispiel zum Beispiel BuzzFeed, wo das irgendwie ganz toll macht, bei dann irgendwie mal, ich meine, musst du mal die Seite auftun, das ist einfach, also es hat mit Journalismus erstens mal überhaupt nichts mehr zu tun. Nee. Das ist einfach irgendwie so ein, Content-Hiegekotze, nee. Wo, also das ist auch, also das hat keinen journalistischen Mehrwert mehr. Und ich finde es einfach recht erschreckend, wenn ein CEO von Ringier eigentlich die Entwicklungen, also er feiert die Entwicklungen nicht ab, aber wenn man dem eigentlich so hinten nachhechelt irgendwie...
Ja, aber das hat der Blick schon immer gemacht.
Aber also ich habe einfach das Gefühl, wir driften dort dann eigentlich so in dieser Lawine von Veränderungen eigentlich recht orientierungslos driftet man dort dann eigentlich so mit. Probiert noch irgendwie mitzukommen. Probiert, also klar, es ist sicher auch nicht einfach. Ich will ehrlich gesagt nicht CEO von einem Medienhaus sein. Muss ich ehrlich gesagt sagen. Also ja, wir haben ja dann auch noch gewisse Verantwortungen. Eben, wir müssen dann irgendwie die Mitarbeiter weiter beschäftigen oder halt weniger. Oder muss sie entlassen, nachdem. Man braucht irgendwie Sparten, die ja auch Geld reinbringen. Es gibt ja auch gut, gerade die grossen Medienhäuser, die können sich noch leichter diversifizieren, dass sie vielleicht auch wieder rentable Zweige haben. Die Frage ist dann einfach, wird mit dem der Journalismus quersubventioniert oder nicht? Das ist die grosse Frage.
Er wird vielleicht zeitlang, aber ich meine, gerade in der Schweiz sind die Beispiele, Tamedia und Ringier, die das gemacht haben, eben diversifiziert und so, und schreiben auch wahnsinnig viel Gewinn durch das. Aber sie sagen auch klar, also die Zeitungen oder die Medientitel, die müssen sich selber finanzieren, da wird nicht quer subventioniert. Oder? Der Druck ist bei diesen Redaktionen also jetzt nicht kleiner als bei uns, also im Gegenteil, also was die Medien gerade abzieht. Die führen jetzt eigentlich zwei Hauptredaktionen ein für ihre wahnsinnig vielen Zeitungen, die sie haben, von keine Ahnung woher, Zürcher, Oberland bis auf Genf runter. Da gibt es noch eine Hauptredaktion Deutschschweiz und eine Westschweiz. Und also das ist schon brutal, oder?
Ja, aber ich verstehe, das ist eigentlich wie so die, also die ich kann diesen Gedankengängen in dem Sinne halt einfach nicht folgen. Eigentlich folgst du da in einem Trend, wo du dich einfach selber abschaffst. Was in meinen Augen eigentlich einfach wenig Sinn macht.
Ja, man probiert halt mega verzweifelt irgendwelche Geldquellen zu erschliessen. Das ist eigentlich das grosse Problem, oder? meine, die CEOs, die sehen seit Jahren eben, wie die Werbeeinnahmen oder die Inserateeinnahmen massiv zurückgehen und sie probiert mit allen Mitteln irgendwelche neue Geldquellen zu erschliessen.
Mhm.
Und da bist du halt schnell mal bereit, in einen Kompromiss einzugehen. Und das mit der Individualisierung, ich meine, das kommt überall. Also das ist die Zukunft von all diesen Portalen. Also du kannst deine Interessen eingeben, du kannst irgendwelche Push-Meldungen zu gewissen Themen abonnieren und so. Du kannst wahrscheinlich irgendwann mal deine Startseite bei einem Portal, wenn du dort Abonnent bist, selber einrichten und so. Oder so ein bisschen konfigurieren, Zeug und Sachen. Also, ja, ich sehe es ehrlich gesagt auch nicht, wie das so funktioniert.
Mhm. Ja, aber ich meine, da müsstest du ja eine Vision haben von, ich weiß nicht, in 5 Jahren drucken wir keine Zeitung mehr, sondern da sind wir irgendwie ein völlig anderes Unternehmen, oder?
Ja, das probieren wir auch.
Da sind wir einfach keine Zeitung mehr in dem Sinn, sondern da sind wir so eine...
Aber das wird ja auch probiert. Das Problem ist eigentlich,
Medium.
Man hat wahnsinnig viel ausprobiert, jetzt sagen wir mal, in den letzten 10 Jahren, und es funktioniert einfach nicht wirklich, oder?
Mhm.
Also, eben, Beispiele, wo man immer sagt, wo funktioniert, sind New York Times oder Washington Post. Ich meine, eben, New York Times, ja, die können halt, ich weiß nicht, wie viel das Abo kostet. Es sind $20 im Monat. Mhm.
Gut, da ist auch vielleicht ein bisschen schwieriger Vergleich.
Eben, aber, ja, ich also, meine, die haben weltweit Publikum.
Dagi kann sich schwer mit den New York Times.
Ja, Dagi kann vielleicht noch irgendwie 2 Digital-Abos irgendwo in Süddeutschland verkaufen im Ausland. Das ist echt vorbei, oder?
Mhm.
Also, ja, und das ist halt generell, also das ist generell das Problem im Online-Bereich. Ich merke das wirklich auch bei mir selber. Ich muss nichts zahlen und ich fühle mich extrem gut informiert. Also das ist, wir können uns ja noch ein bisschen, wir sind genug alt, um uns noch ein bisschen daran erinnern, wie das war, wo man nicht die ganze Zeit das Internet im Hosensack hatte oder auch daheim nicht immer das Internet hatte, sondern wo man wirklich noch irgendwelche Magazine gekauft hat oder auch Zeitungen.
Mhm.
Ja, dann hätte man das auch müssen, wenn man nicht wollte, irgendeine Information haben, hat man müssen etwas einkaufen. Und das musst du halt einfach nicht mehr. Du wirst das ganze Internet voll mit irgendwelchen Nachrichten. Über Qualität kann man streiten, aber man kann auch sehr viele, sehr gute Artikel online gratis lesen. Also es besteht überhaupt kein Anreiz, irgendetwas auszugeben für das.
Ja.
Ausser irgendein altruistisches Motiv, sozusagen, ich will jetzt den Journalismus retten. Und aber auf das zu hoffen, das ist einfach naiv. Oder? Man sagt immer so, ja, die Leute werden irgendwann schon noch merken, was der Journalismus für einen Wert hat. Ja,
ja, ich glaube, das ist eben eigentlich auch so eine Art ein elitäres Problem, wo vielleicht jetzt irgendwie so Leute wie du und ich beschäftigen. Aber kann ich denn noch Qualitätsjournalismus geniessen? Ich finde, das ist eben auch so ein Beispiel von eigentlich einer völligen Fehleinschätzung auch vom Leser. Ich habe auch das Gefühl, dass das, ich glaube, der Bedarf an Qualitätsjournalismus, der hat, also ich glaube nicht, dass der in dem Sinn jetzt erodiert ist in den letzten paar Jahren.
Das glaube ich
auch nicht. Ich glaube, der hat es eben noch gar nie gegeben. Das Ding ist einfach, dass du ja...
Ja, aber...
das Ding ist, das Ding ist, dass du vor ein paar Jahrzehnten oder sozusagen im Zeitalter bist du einfach alternativlos gewesen.
Ja. Meine,
das ist eigentlich dann deine Informationsquelle gewesen, um überhaupt zu wissen, was los ist auf der Welt. Du hast eigentlich dann, also ob das dann alles Qualitätsjournalismus gewesen ist, das ist eigentlich dahingestellt. Du hast in dem Sinne eigentlich gar keine andere Wahl gehabt, um eine Zeitung zu lesen. Und ja, da kommt ja noch der Aktualitätsaspekt dazu. Das ist auch der früheste Zeitpunkt gewesen, um dich überhaupt zu informieren. Ist irgendwie am Morgen zum Paperboy gehen oder zum Kiosk gehen oder was auch immer. Oder die Zeitung halt im Briefkasten holen, um überhaupt zu wissen, was ist gestern passiert.
Mhm.
Ich meine, wenn wir heute aufwachen, dann wissen wir schon lange, was gestern passiert ist.
Ja.
Dann wissen wir vielleicht knapp nicht, was in den letzten 8 Stunden, wo wir jetzt geschlafen haben, passiert ist.
Mhm.
Alles andere wissen wir eigentlich schon.
Ja, ja, ich kann dir auch sagen, dass das relativ frustrierend ist, manchmal. So bei einer Zeitung schafft, Papier bedruckt.
Mhm.
Ich habe das Gefühl, man schreibt etwas, wo eigentlich jeder schon weiß.
Ja. Aber ich habe das Gefühl, so wie das der Konsum... klar, heute wird einfach anders Medien konsumiert. Das werden auch, das zeigen ja auch also Studien von dem ganzen Online-Verhalten, wie Leute überhaupt Medien lesen, wie lang sind sie auf einem Bericht, wie, wie wird der überhaupt angeschaut, wie wird überhaupt die Homepage von einer, von so einer Online-Redaktion angeschaut. Anscheinend wird dort meistens eigentlich nur die Schlagzeilen gelesen.
Ja, also, ja, das ist auch in der Zeitung so.
Eigentlich auch gar kein Bericht. Mhm. Ja, bei einer Zeitung ist es vielleicht auch, kannst du es halt einfach nicht kontrollieren.
Nein, es gibt so Reader-Scans, die man so für sich gemacht hat.
Okay.
Und die Leute so mit quasi einer Lautschrift so alles abgesendet haben, was sie gelesen haben. Die haben auch gemerkt, so, ja, so ab 3000 Zeichen steigen die meisten etwa von aus.
Ja, und ich habe eigentlich das Gefühl, dass eigentlich der Bedarf gar nicht jung war. Also die Leute wollen eigentlich, die wollen eigentlich informiert sein, was läuft. Und der Rest, wenn es unterhalten in dem
Sinne. Ja, also der Bedarf war schon jung. Er war vielleicht von einer kleineren Gruppe rum, als man vielleicht gemeint hat als Journalist selber. Aber der Bedarf gibt es. Es gibt immer noch Leute, die das schätzen und die kennen es auch. Sie gehören mir ja selber
auch. Ach, ja, ja.
Das Problem ist halt, es ist nicht mehr massentauglich, oder? Und darum wird das halt aufhören. Aber ich finde halt, es gibt auch noch andere Argumente, die ein bisschen dafür sprechen, nicht alles in der Bassfinisierung zu überlassen. Ich meine, jetzt bei unserer Zeit zum Beispiel, die auch sehr stark regional verankert ist. Also wir können uns nur mit unserer Grösse quasi erlauben, auch die Gemeinden, die so in der Region Luzern, einigermaßen anständig abzudecken. Oder? Das heisst zum Beispiel, wenn jetzt da das Gemeindeparlament in Emmen tagt, dann ist einfach der Journalist von unserer Zeitung dort, sonst niemand. Sonst tagen die mit sich selber. Und die Öffentlichkeit ist eigentlich ausgeschlossen. Die kann dann schon das Protokoll nachlesen. Wer macht das? Kein Schwanz, oder? Die können, keine Ahnung, so in Kürze nachlesen, was entschieden worden ist. Aber so ein bisschen die politischen Zusammenhänge und Entstehungsprozesse und so, und vielleicht auch mal ein paar kritische Worte und so, das wird dann halt einfach weg sein. Und ich frage mich dann einfach, wer ersetzt das? Und braucht es das überhaupt? Ich meine, die Frage kann man wirklich auch stellen, finde ich. Ich finde, es braucht es halt schon, aber ich bin mir auch völlig bewusst, dass das eigentlich wird wegfallen irgendwann, weil das irgendwann nicht mehr finanzierbar ist. Das ist eigentlich Realität. Und das wird passieren. Und ob die Leute sagen, oh nein, jetzt müssen wir von irgendwie, keine Ahnung, 500 Stutz ausgeben für irgendein Online-Abo oder irgendein Zeitungsabo. Das bezweifle ich einfach. Wenn es wegen 450 Franken Beilage schon durchgetragen sind. Oder?
Ja. Ja gut, dann fahre ich dir vielleicht auch Gefahr an, eben wenn dann sozusagen der Bedarf an Informationen, sagen wir jetzt eben aus einem Gemeindeparlament heraus, besteht, aber niemand. Aber es gibt in dem Sinn gar nicht mehr ein privates Medium, das das kostendeckend leisten kann. Ob dann halt, das gibt es ja auch heute schon, dass irgendwie zum Beispiel Behörden sind ja auch schon auf Twitter aktiv und irgendwie Polizei twittert und weiss doch auch nicht was. Ich meine, wenn du eigentlich wie einen Informationskanal sozusagen von der Behörde selber hast, dann wird es dann eigentlich auch mal problematisch. Ja. Wenn, ich meine, dann fällt dann wirklich eigentlich auch das Korrektiv weg.
Ja, und die Kanäle haben sie ja schon. Also jede Gemeinde darf, jede Ortsgemeinde, die das eigene Gemeindeheft, das einmal in einem Monat oder alle zwei Wochen rauskommt, oder? Wo da die schönen Berichte drin sind von der herzigen Spielplatzeröffnung. Aber da schreibt er halt niemand, dass irgendwie der Spielplatz 200'000 Stutz mehr kostet, als man eigentlich gedacht hat.
Ja, und ich glaube, man kann da auch nicht darauf hoffen, dass dann da irgendwie bürgerbewegungsmässig oder so.
Das ist überall zum Scheitern verurteilt.
Dass da irgendeiner selber ein bisschen umrecherchiert und ich decke jetzt irgendwie eben gemeint XY ab.
Das ist keine Chance.
Du Bericht erstatten.
Also. Ohne Redaktion im Hintergrund ist das fast unmöglich. Also, wenn man vielleicht gar nicht so in dem grosse Blog-Zeitalter, ich weiß nicht, wann es war, so in den 2000ern, wo die das Gefühl hatten, wir müssen noch einen Blog machen. Haben wir dort eigentlich auch eben so den Bürgerjournalist und bla bla bla. Aber ich meine, ja, das ist doch einfach, das ist einfach so völlig random Informationen. Überhaupt nicht strukturiert oder ein bisschen systematisiert, oder? Sondern schreibt einfach jeder ein bisschen auf, was er gerade denkt und so. Und da kann man sich dann aus Millionen von so Bürgerjournalisten kann man sich da aussuchen, was man konsumiert. Das funktioniert doch nicht. Also das ist doch keine Information. Aber auch wie gesagt, ich sehe selber nicht, wie man das so finanzieren. Ausser, natürlich, über das kann man reden, ist so gerade ein blöder Zeitpunkt, aber öffentliche Medienfinanzierung. Oder? Es gibt ja heute schon Subventionen. Gerade so, was so Verteilung angeht von diesen Zeitungen. gibt es bessere Konditionen für die Verlegen, aber man schaut eigentlich, dass es das immer hinten raus ist. Also quasi, es wird ab dem subventioniert, wenn das Produkt schon erstellt worden ist. Oder? Dass man so wird im Verdacht geraten, dass es da irgendwelche Einflussnahmen gibt. Jetzt ist, was ich eigentlich glaube, ist, dass das irgendwie in absehbarer Zeit politisch wird durchsetzbar sein.
Mhm.
So eine öffentliche Medienfinanzierung. Man kann sich auch fragen, ob man das überhaupt? Oder ist das eigentlich so die Abhängigkeit vom Geldgeber? Ich meine, das kann man halt nicht lügen, die ist halt da. Die
ist so immer eine Beilagdiskussion.
Genau. Eben, wir diskutieren gerade, ob wir unser öffentlich-rechtliches Fernsehen abschaffen wollen. Und das hat man gleichzeitig ja, über eine generelle Medienfinanzierung diskutieren.
Zeitungen verstaatlichen.
Es gibt auch andere Modelle, wie zum Beispiel das Mäzenatentum. Oder? Gibt es auch Beispiele?
Mhm.
Washington Post zum Beispiel. Gehört ja im Amazon-Gründer Jeff Bezos.
Mhm.
Oder auch hier aus der Region, Central Plus. Die
haben auch.
Die gehört schon in einer Stiftung, aber die Stiftung ist finanziert von Landis- und Giererben, wenn es mir recht ist, vor allem.
Okay.
Also ich weiß nicht, wie denn ihr das Finanzierungsmodell genau aussieht, aber was ich so höre, ist, dass wenn sie dann mal keinen Bock mehr auf das hat, ist das schnell mal fertig. Und das ist auch generell das Problem bei dem Mäzenatentum. Du bist völlig abhängig von einer Person.
Mhm.
Bist auch völlig der ihre Interessen ausgeliefert. Ja. Aber das bist du ja heute eigentlich schon im Verlag. Also,
mhm.
Das ist auch so eine Illusion zu glauben, als Redaktionen so völlig unabhängig irgendwo im Zeug rumschweben, ohne irgendwelche Einflüsse. Ja, das muss auch gar nicht sein. Darum wäre es eigentlich wichtig, dass es möglichst viele Medien gibt, die sich gegenseitig kontrollieren. Ich meine, also wichtig, eben, das ist immer eine Frage der Ansicht, aber man muss sich eigentlich mal vorstellen, dass es vor 30 Jahre in Luzern noch drei grosse Tageszeitungen gegeben, wo, also Vollzeitungen mit Inland und Ausland und allem drum und dran.
Mhm.
Unvorstellbar. Unvorstellbar. Das letzte Woche ist ja gerade rausgekommen, dass die Aargauer Zeitung mit den NZ Regionalmedien quasi zusammen ein Joint Venture eingehen, eine Firma gegründet haben. Und da wird es eigentlich auch wieder ein überregionaler Mantel geben, also Inland, Ausland, auch noch ein bisschen Wirtschaft. Oder halt von Basel bis Rorschach das Gleiche im Inlandteil in der Stadt.
Genau. Ja, und das können wir dann mal in die Redaktionsräume wohnen.
Genau.
Wir hocken ja auch in die alten Redaktionsräume.
Das ist das Luzerner Tagblatt. Ja, ich habe noch Kollegen da oben, die wahrscheinlich da noch gearbeitet haben. Ja,
wie froh sind die raus?
Wir hoffen sich durch den Zusammenschluss natürlich auch eine gewisse Grösse. Je grösser was man ist, desto länger kann man irgendwie noch ein bisschen vor sich hinsiechen, bei uns gesagt.
Stirbt langsam.
Ja, also nein, es muss ja nicht so enden. Oder? Wir hoffen sich halt einfach wieder ein bisschen mehr Luft, um wieder ein bisschen mehr ausprobieren und so. Ja, mal schauen, wie das kommt. Ich bin gespannt.
Mhm.
Ja, und eben so öffentliche Medienfinanzierung, also ich glaube, dass so etwas wird, also ich weiß nicht, ich habe gesehen, der Wermut hat auf Twitter das ins Spiel gebracht.
Gut, es würde recht im Trend entgegenlaufen, muss man sagen.
Ja.
Also das ist ein Modell, das ich noch nicht so am Horizont gesehen
habe. Ja, ich stelle mir immer so vor, was muss passieren, damit so etwas wird mehrheitsfähig werden. Mhm. Also man müsste irgendwie die NZ eingehen oder die Tagesanzeiger oder so irgendwie etwas so mehr Klasse passieren.
Mhm.
Ja, da ist halt wieder so Fragen wie, ja, wem gibst du wie viel Geld und so, wer kommt da überhaupt in die Grenzen und Zeug und Sachen. Also das ist ja unvorstellbar schwierig.
Mhm.
Ja. Eben, und ich... Ich habe es so ein bisschen gegen das argumentiert. Ich finde, es ist schon wichtig, dass es unabhängige, also eben Unabhängigkeit ist immer relativ, aber dass es sogenannte unabhängige Medien gibt. Aber es hat es auch nicht übertrieben mit der Überhöhung vom Journalismus. Ich meine, eine Demokratie ist theoretisch auch ohne mega vielfältiges Mediensystem wahrscheinlich möglich. Also müssen wir halt mal ausprobieren, was da passieren würde.
Mhm. Also, ja, ich bin dort dann eigentlich auch eher Irrettatist. Ich meine, man kann sie auch zum Beispiel mit Wissenschaft vergleichen. Ich meine, das wird auch gefördert vom Staat.
Ja.
Ich meine, das ist auch ein Feld, wo man kann sagen, ja, Wissenschaft, das kann in dem Sinne auch jeder. Also das ist ja manchmal auch ein Problem von Zeitungen, dass ja irgendwie so auch ein bisschen der Zeitgeist rum ist von... Aber was ist noch Qualitätsjournalismus? Das kann ja sowieso jeder. Wir machen jetzt hier auch irgendeinen Podcast und labern irgendetwas. Also ein bisschen das Verständnis von News ist sowieso. Also nicht, dass wir den Anspruch hätten.
Was soll ich sagen?
Nein, aber manchmal herrscht auch so ein bisschen der Eindruck vor.
Es ist gar nicht so schwierig.
Was so die Verlage können, das da brauchst du eigentlich nur entweder eine Kamera oder ein Mikrofon oder irgendwie einen Block Papier und einen Stift. Ja. Und nachher war es das.
Ja, da kann man sich genau anschauen, wie das aussieht. Mhm. Und sagen, ja, der Konkurrent ist, das tut mir leid, nehme es wieder zurück. Ich habe es gar nicht gesagt.
Eine schlechte Werbung ist auch wert.
Ja, Now finde ich eigentlich amazing und unbelievable.
Also klar, das ist ja vielleicht einfach auch eine Tendenz, wo man heutzutage neue Filmsparten beobachtet. Also dass eben so die totale Demokratisierung, nennt man es ja dann amigs, von so Berufsfeldern, wo man...
Ja.
Wir haben ja eben Filmberufsfelder in dem Sinne das Gefühl, eben, das kann ich auch. Oder ich kann mich da selber irgendwie gescheit machen. Es gibt natürlich schon journalistische Richtlinien, aber es gibt auch nicht irgendwie Gesetzgebung, zum Beispiel, eben, was ist jetzt guter Journalismus, wenn es nicht gerade eine Verleugnung oder was auch immer ist.
Ja.
Wenn jetzt irgendwie wenn ich mit meinem Berufsfeld so Ingenieur und Baugewerbe, ich meine, dort schaffst du eigentlich mehrheitlich. Bin ich noch da. Dort schaffst du eigentlich mehrheitlich irgendwelche SIA-Normen. Dort weißt du eigentlich, wie du das machen musst. Natürlich, man kann sich dort auch selber irgendwie gescheit machen.
Man muss ein Buch lesen und selber eine Brücke bauen.
Das ist etwas, was sich eigentlich die wenigsten irgendwie zutrauen. Aber,
ja, aber ich muss sagen, weißt, ich finde die Demokratisierung von vielen Bereichen, ich finde das eigentlich auch etwas Schönes. Eben, gerade auch von mir so machen. Das ist quasi wie so eine eigene Radiosendung machen. Das ist ja eigentlich so wie so ein Kindertraum auf eine Art. Ja, früher hat man mit dem Kassettling etwas aufgenommen, jetzt können wir das ins Internet stellen und quasi jeder Mensch auf der Welt kann das hören, wenn er Bock drauf hat.
Ja, was ich halt dann eben doch finde, ist, dass einfach, was unterschätzt wird, ist eigentlich, dass ja, eben, ich meine jetzt unsere ganze Recherche, die basiert eigentlich immer auf redaktionell aufbereitetem Content. Und das ist ja nicht... man hat dann irgendwie das Gefühl, das ist einfach so das Internet. Oder da, irgendwie, da schwirrt einfach Information.
Das füllt sich und, selber.
Das ist einfach da. Das ist so irgendwie wie Luft, wo man schnauft. Einfach die Infos sind da und das ist gratis. Und das ist auch immer irgendwie... Ich weiß es auch nicht, entweder in der 20-Minuten-Kiste am Bahnhof oder es ist irgendwie im Handy drin. Das ist auch der Bezug ist auch irgendwo durch verloren gegangen. Nee. Also, was überhaupt hinter dem steckt.
Der Bezug ist auch bei gewissen Journalisten verloren gegangen. Ich nehme so die Gelegenheit wahr und diese noch schnell die Republik, die da im letzten Frühling mega Hype ausgelöst hat.
Die fängt jetzt an, oder?
Die fängt jetzt an. Und ich meine, das ist auch so ein Beispiel. Was sind das? Etwa 12 Redaktoren, oder? Mhm. Die ihre Analysen schreiben und so und ihre hochtrabenden Edelfedern-Texte. Aber woher nennen sie den Rohstoff für die Texte? Natürlich von den Redaktionen, wo sie so wo sie das Gefühl haben, das sei der falsche Journalismus und sie machen den richtigen Journalismus. Mhm. Oder? Aber ohne die Vorarbeit wäre auch der Journalismus nicht möglich. Wenn du mit 12 Leuten kannst du nicht eine Vollberichterstattung abdecken. Das wollen sie auch nicht. Sie wollen 3 Artikel pro Tag schreiben oder so. Jetzt haben wir mal gesagt, ich habe mich jetzt schon lange nicht mehr informiert. Vielleicht erzähle ich da auch noch mal sage. Aber ich meine, so Sachen finde ich auch schwierig, wenn man den Leuten quasi das Gefühl gibt, ja, es ist ja gar nicht so Es ist gar nicht so schwierig, oder? Das kann ja jetzt eigentlich jeder machen. Jeder kann schnell 3 Millionen einsammeln, die irgendeine 10-köpfige Redaktion gründen und den Journalismus retten. Aber das ist eigentlich Bullshit. Mhm. Ich meine, also der Redaktion, die ich arbeite, das ist eine relativ kleine Redaktion im Vergleich, im nationalen Vergleich. Aber das sind doch ein paar Dutzend Leute, die da jeden Tag ihren Beitrag leisten, damit so eine Zeitung rauskommt. Das darf man eigentlich nicht unterschätzen, was dort alles für Arbeit dahinter steckt. Es sieht manchmal noch nicht viel aus. Und ich weiss, die Zeitungen werden immer dünner und so. Mhm. Aber man darf eigentlich nicht unterschätzen, was dort für Arbeit dahinter steckt. Das ist nicht so wahnsinnig einfach. Mhm. Und es wird auch nicht einfacher, weil man hat immer weniger Ressourcen.
Ja, was ich dort auch nicht ganz verstehe, das ist vielleicht irgendwie wieder das Gleiche, aber wieso nicht überhaupt... Eigentlich habe ich das Gefühl, es hätte doch eigentlich gerade die Zeitungsverlage, aber wenn du in dem Sinne noch da, also ausser man verabschiedet sich in dem Sinne von dem ganzen Qualitätsjournalismus-Gedanken, aber sonst müssen wir doch eigentlich auch für eine gewisse Entschleunigung plädieren, weil ich meine eben das Ganze, wer ist jetzt eben... Wer hat jetzt da irgendwie den nächsten Primär und wer hat die meisten Klicks und wer ist am schnellsten und wer hat jetzt irgendwie die Todeszahlen irgendwie am schnellsten aktualisiert und so weiter. Das finde ich wieder, dort schneidet man sich erstens einfach ins eigene Fleisch, was eigentlich auch dann vielleicht auch die Unterscheidbarkeit zum Beispiel anbelangt. Dort verstehe ich manchmal auch, wieso vielleicht die Mainstream-Media-Kritik auch entstanden ist, da du halt über Tagesaktualitäten kannst du eigentlich irgendeinen Kanal anzapfen und du kommst halt eigentlich immer die gleiche Info über, weil es gibt ja dann in dem Moment auch nicht mehr Info, wenn du irgendwie, wenn die einzige Informationsquelle, sagen wir jetzt irgendwie so Beispiel Terroranschlag, einfach der Polizeisprecher von München ist, dann ist das. Also, und dann lässt er halt seine Pressemitteilung raus und dann ist das einfach gewesen und dann passiert halt auch die nächsten 2 Stunden auch nicht mehr.
Ich gebe dir absolut recht. Aber ich sage dir einfach eins, der Lernprozess, der ist bei vielen Journalisten noch an einem sehr, noch überhaupt nicht weit Fortschritt. Im Gegenteil, man hat das Gefühl, im Online-Zeitalter, es muss alles noch viel schneller gehen. Mhm. Und es ist so ein Wettbewerb gegen die Zeit und man vergisst eigentlich gerade, also im Print kann ich das überhaupt nicht mehr nachvollziehen eigentlich, obwohl es wird immer noch so gemacht, es gibt immer noch Ereignisse, wo man das Gefühl hat, die muss man jetzt gross drin haben. Ich frage mich eigentlich, wieso. Also, die kann man eigentlich online stellen, bös gesagt, wenn es dann passiert. Man würde die Ressourcen, die man hat, irgendwie besser für Sachen einsetzen, die vielleicht nicht alle haben und vielleicht auch ein bisschen hintergründiger sind und weniger newsig und so. Mhm. Aber das ist natürlich auch wieder eine Geschmacksfrage. Ich meine, ich lese auch lieber so Sachen, ehrlich gesagt. Andererseits, ich muss jetzt nicht morgen grosse Geschichte über den Rückzug von der RASA-Initiative lesen in der Zeit. Das bringt mir einfach nichts. Mhm. Also, das kann ich heute online schnell lesen, das kann ich schnell die SD-Anmeldung durchlesen, du weißt, was ich ums Wissen.
Ja.
Außer vielleicht noch Kommentare oder so. Das Problem ist halt, das hat sich noch nicht durchgesetzt und das wird sich auch so schnell nicht durchsetzen. Mhm. Weil die Leute, die es sagen haben, die sind halt noch anders sozialisiert worden mit den Medien. Ich meine, das ist früher, also gerade bei der Sonntagszeitung ist das extrem die Primärjagd. Oder? Da muss man jeden Sonntag gegen den Primär konstruieren, manchmal schon bei uns gesagt. Oder? Ja. Und bis das mal draussen ist aus diesen Köpfen, das wird noch ein Zeitchen gehen. Es ist lustigerweise sind es eher die Jüngeren, wo man ja denkt, die sind ja voll online und schnell und blablabla, sowieso nochmal noch. Keine Ahnung, Aufmerksamkeitsspanne von einer 8-Tages-Flüge. Es sind genau die, die oft in die Richtung argumentieren, dass man eben ein bisschen wegkommen von dem reinen News-Gedanken. Mhm. Und ein bisschen mehr Mehrwert bieten, der vielleicht nicht überall drin steht.
Mhm. Mal, ja, ich meine, das ist auch ein bisschen der Huhn- und Ei-Diskussion. Ich meine, irgendwie, Medien ballern uns irgendwie zu mit News-Ticker und mit Schlagzeilen irgendwie alle halbe Stunde. Und, also, oder die Leser beschweren sich irgendwie mehr oder weniger, eben, dass sie da zugeballert werden. Und die Medienhäuser beschweren sich, dass der Leser mehr oder weniger am Verblöden ist und, und eigentlich nur noch so in seinem... so eine Art im Limbo irgendwie da so ein bisschen durch die Headlines durchscrollt.
Mhm.
Ja.
Also weißt, es ist auch nicht gesagt, dass es etwas bringen würde, wenn wir da würde, so einen Paradigmenwechsel herbeiführen. Also, bin ich sehr skeptisch, ob das zuführt, dass die Leute denken, oh ja, super, da, jetzt kaufe ich die Zeitung wieder oder so. Es hilft sicher nicht, die Leute zu bringen, eine Zeitung zu kaufen, wenn man genau immer das Gleiche macht, was die anderen machen.
Mhm. Ja, ich glaube, ja, einfach das Rad zurückdrehen, das kannst du jetzt nicht mehr. Ja. Das sehe ich auch so. Also.
Aber vielleicht kommt das auch an ein Ende, das ganze Verlagswesen, die Struktur. Ich meine, so alt sind die jetzt auch noch nicht.
Mhm.
Vielleicht werden sich irgendwelche neue Formen entwickeln, die wir gar noch nicht im Auge haben, weil es gar noch nicht wirklich gibt.
Mhm.
Wieder mal. Ja. Bleibt spannend in dieser Branche. Wollen wir das Ganze mal beenden?
Ja.
Also die Mediendiskussion meine ich.
Ja, ja.
Ist sehr spannend gewesen, jetzt betrunken.
Ja, hat mir das auch gefallen.
Ich hoffe, für euch war das auch einigermaßen erhellend. Vielleicht kommen wir auch wieder darauf zurück auf die Diskussion, wenn es etwas tut.
Das wird sicher wieder kommen.
Aber jetzt haben wir noch Breaking News aus dem Sport.
Du Pesch, ich weiss nicht, wie lange wir noch Zeit haben. Jetzt kommen wir zuerst noch die Scheissbunnen.
Es ist doch eine Frechheit, dass der Pfeif einmal, nur für eine Richtung, Dennis Hattenfeld, Tori Hattenfeld, der pfeift uns ja keiner, weil der pfeift doch alles gegen uns.
Ja, kaum reden wir darüber, wird das sinkende Schiff schon unkontrolliert evakuiert. Ja, es ist ein härter Moment.
Für mich ehrlich gesagt wirklich schon.
Schon? Okay. Ja, nie mehr Skirennen.
Das macht er am
Matthias Hüppi. Hat er sowieso nicht gemacht.
Nein, aber vor allem nie mehr.
Nie mehr Sportpanorama.
Alle und Matthias.
Nie mehr Sportpanorama mit dem Matthias Hüppi.
Am 17. Dezember schon der letzte Auftritt.
Eieiei.
Es geht jetzt schnell.
Matthias Hüppi verlässt den SRF.
Nach 38 Jahren.
Und wird Präsident vom FC St. Gallen.
Hopp St. Gallen.
Ja, ein richtiges Promi-Magnet ist der FC St. Gallen geworden.
Ja,
noch ein Barnetta jetzt der Matthias Hüppi.
Ich habe das am Rand immer so ein bisschen mitbekommen und ich muss sagen, ich glaube, der Verein ist ziemlich lustig. Die haben, glaube ich, heute den ganzen VR irgendwie rausgekippt und irgendwie zwei Stunden später kommt die Meldung, der Hüppi wie Präsident. Sein Bruder ist ja, glaube ich, schon mal Präsident gewesen in diesem Verein.
Ah ja?
Ja.
Ja. Ich finde es gut.
Ich auch. Hopp, Matthias.
Ja. Und dann gibt es noch Sportmeldungen, natürlich. Wenn wir das den Jingle nochmal ablassen, oder
nicht? Willst du nicht? Brauchst du nicht? Ich glaube, vor allem.
Nein, ich glaube, das reicht so.
Ich muss es so googeln.
Hm? Ja, ich brauche ja die Resultate natürlich noch. wir können auch noch kurz über den FC St. Gallen reden.
Hast du kannst
das füllen.
Ja, FC St. Gallen. Ich habe letztes Mal mit einem FC St. Gallen-Fan zusammengearbeitet und der hat mir erzählt, dass das halt eine schwierige Saison ist, eine Wunderdeute, sehr viel Chaos. Also das hat man auch so ein bisschen mitbekommen am Rand. Eben, es gibt ein bisschen umstrittene Figuren hier in dieser Führung. Ich weiß gar nicht, ob die alle weg sind auf einen Klapp. Ja, aber ich glaube, der Matthias wird aufräumen. Und die grosse Frage ist natürlich, welche Funktion übernimmt Alain Sutter in diesem Verein? Wird er neuer Trainer? Wird er Stadionsprecher?
wird er...
Auch ein Mentaltrainer.
Das Mentaltrainer,
ja. Wird für die Lebensenergie oder das Lebensfeuer zuständig.
Jetzt kommt hier der Angestellte seine... Wie heisst das? Fuch? Hey.
Oh. Das irgendetwas, ich weiss es nicht mehr. Irgendetwas mit Lebensfeuer. Es geht um Lebensfeuer.
Lebensfeuer?
Alain Sutter ist auch ein Bestseller-Autor, das wissen viele gar nicht.
Er hat mehrere Bücher geschrieben. Stressfrei glücklich sein, Herzensangelegenheiten. Was gibt es noch von ihm? Ich finde es schade, dass er nicht mehr so schöne Haare hat. Ah, das sind seine eigenen Bücher. Stressfrei glücklich sein, 2013, und Herzensangelegenheiten, 2016.
Das geht, glaube ich, ins Lebensfeuer.
Die Herzensangelegenheit?
Genau.
Ich hoffe, jeder Spieler vom
FC St. Gallen kommt.
Bist du Buchhandlung?
So, also. Ich bin bereit für die neuesten Sport-News.
Aus welchem Bereich?
Heute aus dem Bereich Small Ball. Oder Small Ball. Je nachdem.
Wie schreibt man das?
S-M-O-L. Ball.
Und woher kommt das?
Das hat ein Herr Smolinski erfunden.
Aus Polen, dem Fall, oder was?
Nein, der ist in der Schweiz. Der ist auch Mitglied beim Small Ball Club Zürich.
Was, der tragt
ihn? Ja, das ist eine Legende.
Der hat seinen eigenen Sport erfunden, einen anderen gefunden, der mitmacht.
Ja. Ich muss an dieser Stelle auch noch der Eva danken. Sie hat mich da aufmerksam gemacht auf die tolle Sportart. Das spielt man mit Rackets. Es gibt auch anscheinend Eis. Also ich glaube, das normale Smallball passiert in einer Halle, in einer Turnhalle. Aber das kann man auch auf dem Eis spielen. Das kann man auch, es gibt auch Beach Smallball. Es gibt jenstes.
Aber ist das eigentlich Tennis, oder?
Was nein, mit den Rackets? Das sind irgendwie 16er Teams. Also, dort gibt es sehr viel Wechsel, so ein bisschen à la Eishockey. Mit fliegenden Wechsel, immer vier Spieler auf dem Feld anscheinend.
Und, von jeder Mannschaft.
Es hat einen speziellen Smallball. Das ist irgendwie so eine Gummi, ein grösserer Gummi-Tennisball irgendwie.
Mhm.
Und man darf anscheinend mit dem Racket immer den Ball viermal berühren, bis man dann muss entweder passen, abspielen, aufs Goal schießen und so weiter. Ist anscheinend, ich habe da mal ein Video geschaut, sehr dynamischer Sport. Und,
wollen wir das noch verlinken, das Video?
Sehr sympathisch auch, es ist ein Mixed-Sport, zumindest da die Schweizer Meisterschaft ist Mixed.
Also da einfach zu wenig Leute, die das spielen wollen, darum gibt es einfach Mixed.
Ja, aber kommt das denn auch, Frauen und Männer liegen.
Ja, wenn sich so die Elite
rauskriegst. Aber ich finde das auch gut, wenn sich das ein bisschen mischt.
Ja.
Ja. Nicht immer da die geschlechtergetrennten Meisterschaften.
Die sexistischen also, Sportarten.
Ja, es gibt eine Schweizer Meisterschaft. Im Smallball. Das hätte ich eben auch nicht gedacht. Und dort machen mit. Ich kann hier eigentlich einfach mal die Spieltabelle ablesen. Der Smallball Club Zürich ist natürlich an erster Stelle. Nach 6 Spielen.
Spielt ihr da den Smolinski?
Ja? Ja. Ich glaube, die spielt auch. Also, er spielt, glaube ich, nicht mehr, aber ich glaube, seine Tochter spielt auch die.
Die führt das Erbe weiter.
Mhm. Mit 5 Siegen, ein Unentschieden und noch keine Niederlage. Dann eigentlich mit gleich vielen Punkten SC Albis auf dem 2. Rang. Ein bisschen schlechteres Torverhältnis. Der Taurus Zug auf dem 3. Rang mit 8 Punkten. Je 2 Siege, 2 Unentschieden, 2 Niederlagen. Der SC Kreuzlingen. Sind wir schon wieder im Osten.
Hätte ich mir Östler. Sportlos Volk.
Auf dem 4. Platz, dann der SC Winterthur. Auf dem 5. der Berner SC. Auf dem 6. Platz. Und an letzter Stelle der SC Uster. Mit noch 0 Punkten. Die haben leider 6 Niederlagen eingefahren bis jetzt. Die rote Laterne. Ich nehme jetzt mal an, Abstieg gehört sind sie nicht. Aber ja gut, das kann noch werden natürlich, wenn sich da die Meisterschaften noch oder wenn es da eine zweite Liga wird geben.
Du meinst, wenn sich Zukunft. Wenn Smallball massiv an Popularität wird gewinnen, weil es da bei uns erwähnt worden ist.
Genau. Ja. Ich glaube, jetzt da durch all die Resultate müssen wir uns, glaube ich, nicht mehr durchnachern.
Nein, wir haben es schon ziemlich lange aufgenommen.
glaube, so lange wie noch nie.
Ja. Ja. Die Krankheitsspanne ist ja nicht allzu höher, haben wir gelernt.
Ja, bei euch jungen Digital Natives da, wo euch im Smartphone unseren Podcast in dreifacher Geschwindigkeit rattern.
Man kann vielleicht sagen, wer sich das mal einziehen will, die machen ihre Spielrunden auch so in so Miniturnier-mässig. Mhm. Ähnlich wie
Fußball.
Ähnlich wie Fußball, genau. Da könnte man am 21. Januar 2018 in der Sporthalle Langacker. Da müssen wir noch wissen, wo das genau ist.
Steht das nicht?
Dort wäre die vierte Meisterschaftsrunde.
In welchem Dorfstadt ist das?
Das ist in Herliberg.
In Herliberg?
In Herliberg, das Malball genießen. Das wäre doch mal etwas. 21. Januar kann man sich das anschauen. Die hätten sicher Freude an grossen Besucherzahlen.
Ja,
und so auch an unserem Podcast, aber nicht. Da wird auch nicht gross dazu beitragen, nehme ich jetzt mal an.
Ja, man, sie unterschätzt das nicht.
Was für eine Riesenheit. Ja, das wäre es von der Sportnews.
Mhm.
Smallball und Hüppi.
Sehr gut. Ja,
Das ist auch das Ende von dieser heutigen Sendung.
Ich würde auch sagen, ja.
Dritte Folge einigermaßen erfolgreich abgeschlossen.
Was meinst du? Das News-ABC. Das News-ABC nehmen wir heute weg, weil wir so viel über News geredet haben.
Genau, das ich kommt in der nächsten Folge.
Obwohl, ich habe jetzt vorhin
gerade. Wir haben einfach keinen Bock mehr.
ich hätte es geglaubt. Also, wenn die Fans schon so lautstark auf dem News ABC fragen, ich habe das C für gesucht. Es ist eigentlich die deutsche Zeitung.
Cottbusser Allgemeine.
Cuxhavener Nachrichten. Und die oberste Meldung, das ist eigentlich schnell erzählt.
Muss man den Jingle aber ablassen?
Ja, den haben wir gar nicht mehr.
Das?
Ja, den haben wir letztes Mal live aufgenommen. Darum, den habe ich nicht exportieren können. Technische Details, so ein bisschen Backstage-Feeling. Der Jingle geht es nicht, müssen wir wieder neu machen. Aber ich lese es schnell vor. Oder wir können schnell den Jingle improvisieren.
News ABC.
Sehr gut.
Stark.
Also, die Schlagzeilen ist Pech und Glück für LKW-Fahrer in Kadenberge. Und die Überschrift ist so Reifenplatzer. Kadenberge. Glück im Unglück hatte ein niederländischer LKW-Fahrer am Dienstagvormittag. Er fuhr mit seinem 40-Tonner auf der B73 Richtung Cuxhaven. Als er auf dem Parkplatz eines Imbisses in Kadenberge fuhr, platzte ihm ein Reifen. Auch der zweite Reifen seiner Zugmaschinen-Zwillingsbereifung war plötzlich platt. Zu seinem Glück passierte das Unglück bei langsamer Fahrt in der Ortschaft. Da der LKW-Auflieger auf der B73 stand, sperrte die Polizei die Straße halbseitig. Das ist es. Es hat zwei Bilder von dem niederländischen LKW.
Das ist geil.
Zugmaschinen-Zwillingsbereifung, das wäre ein geiler Episodenname.
Ja, das würde man so rein tun. Das ist eben der wertvolle Regionaljournalismus.
Ja, genau.
Ja, wo wird verloren gehen. Ja. Also, kauft euch ein Zeitungsabo. Ja. Alle, die das hören.
Wenn wir eins empfehlen?
Einfach fürs gute Gewissen.
Ja, ihr seid bessere Menschen mit einem Zeitungsabo. Das ist so. Also, danke fürs Zuhören, die es bis dahin geschafft haben. Und gute Zeit.
Tschüss zusammen. Und
bis bald.
Unbelievable. Hey, sensationell. Es ist really a magic moment. Wir produzieren Content für die Bildschirme. I like.